Viele Männer zwischen 30 und 50 kennen genau dieses Problem. Vor lauter Arbeit und Familie wird der eigene Körper, wird die eigene Gesundheit vernachlässigt. Man macht weniger oder gar keinen Sport mehr und das Essen ist auch nicht immer optimal. Die Resultate sind bekannt. Die Muskeln schrumpfen und das Einzige, was vielleicht noch wächst, ist der Bauchumfang. Die häufigste Erklärung ist dann eigentlich fast immer die gleiche. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zick, wie der Kölsche sagen würde. Ja, und in dieser Folge spreche ich deshalb nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Experten für Männer in genau dieser Problemsituation. Sie versprechen ihren Kunden, 10 Kilogramm in den ersten 12 Wochen zu verlieren und das mit nur 3 Stunden Training pro Woche. Das klingt spannend und daher habe ich mir Tobias Röske und Timo Striffler eingeladen. Die beiden sind Gründer und Geschäftsführer von TNT Fitness and Nutrition. Außerdem sind sie Autoren des Buchs Die Fettverlustformel. TNT Fitness and Nutrition gibt es schon seit mehr als 8 Jahren, seit Ende 2017. Und auf Google habt ihr mit TNT 4,9 Sterne bei 102 Bewertungen. Das klingt sehr solide. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Peters Podcast. Ich wünsche dir mit dieser Folge nicht nur gute Unterhaltung, sondern dass du im Anschluss deutlich fitter und gesünder durch dein Leben gehen kannst und jede Menge für dich und deine Gesundheit mitnimmst. Ja, hallo Tobias, hallo Timo. Danke, dass ihr bei mir im Podcast seid.
Ja, Peter, danke für diese sehr, ja, sehr schöne Einleitung. Ja, das hat schon mal sehr, sehr viel auf den Kopf getroffen, sage ich mal, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Also, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich habe gerade im Vorgespräch ja schon gesagt, ich mache diese Podcast-Folge eigentlich nur für mich selber, weil ich bin ja selber in dieser Situation. Also Bauchfett, sage ich bei aller Bescheidenheit, ist jetzt nicht so mein Riesenthema, aber ich bin zwischen 30 und 50 Jahren alt. Ich muss viel arbeiten, habe Frau und 4 Kinder und mein persönlich höchster Wert im Leben, habe ich auch in der Podcast-Folge mit Gerrit besprochen, ist Gesundheit. Das heißt, ich gucke eigentlich ständig, wie ich in dieser Gemengelage für mich irgendwie noch das Beste rausholen kann. Also ich habe Kurzhanteln, alle möglichen Bänder und also was zu Hause und so. Und ich habe auch so, ich fange jetzt an mit Supplementen und Mineralstoffen und all solchen Späßen, da können wir gleich ja nochmal drüber reden. Könnt ihr gerne mal mein Setup roasten, ja? Und vielleicht nehme ich da dann auch noch irgendwie was mit. Und ich glaube aber eigentlich jeder Mann zwischen 30 und 50, der sollte heute hier zuhören, weil dieses Problem, das betrifft so viele Männer, die sich in ihrer Arbeit verlieren, die im Alltag aufgerieben werden und dann, ja, dann passiert's halt, wie ich gerade in der Einleitung gesagt habe, ne? Man verlaucht in Anführungsstrichen, ja, und oder wird einfach nur dick, beides irgendwie nicht so gut. Und Tobias, ich fange mal bei dir an. Ich habe mal ein Foto von dir gesehen. Du warst auch nicht immer so schlank und fit wie jetzt. Das hast du ganz offen geteilt. Deshalb meine Frage, wie ist es dazu gekommen? Wo kommst du gesundheitlich und vom Punkt der Fitness, wo kommst du her und warum stehst du jetzt da, wo du stehst?
Ja, gute Frage. Also, um das mal aufzuklären, das Bild, was du vielleicht gesehen hast, das war einfach auch mal zu Darstellungszwecken. Ja, also es gibt ja viele Fitness-Experten oder Gesundheitsexperten, die tatsächlich früher massiv übergewichtig waren oder nie sportlich waren, also die wirklich aus dem kompletten Gegenteil gekommen sind und dann sozusagen aufgrund ihrer Geschichte dann ihr Business dann aufgebaut haben. So ist es jetzt bei uns beiden auf jeden Fall nicht. Ich war schon immer viel Sport gemacht, früher sehr viel Fußball gespielt. Ja, dann mit, ich glaube, 14, 15 ist erstmal ins Fitnessstudio gegangen, ja, wie man es halt so macht, um im Freibad die Damen da so ein Stück weit mehr zu beeindrucken, ja, aber also ich hatte nie diesen Pain, übergewichtig zu sein. Klar gab es einfach aufgrund meiner Bodybuilding-Zeit, also in der intensiven Krafttrainingszeit auch Phasen, wo ich mich aber gezielt aufgegessen habe, was man dann halt so macht in der Phase, ja. Und warum stehe ich dann heute hier? Ist tatsächlich einfach der Punkt, die Leidenschaft zu den Themen, ja, Sport, Krafttraining, Gesundheit, Ernährung, also alles, was da mit reinspielt, hat uns am Ende beide ja dazu geführt, dann eben, dass wir heute hier stehen und das Business dann als unser Hauptbusiness führen, wo wir früher als Polizeibeamte 10 Jahre lang noch Dienst geschoben haben und daraus resultierte eben das Nebenberufliche und daraus resultierte eben dann die Kündigung und so stehen wir jetzt heute sozusagen hier. Ja, also genau das Bild, was du wahrscheinlich gesehen hattest, das, ja, das, also es ist jetzt kein Schein gewesen. Ich wollte damit niemanden verarschen. Aber es auch mal einfach zu zeigen, dass ich auch nur ein Mensch bin und nicht jedes Jahr hier mit einem Sixpack rumrenne. Es gibt natürlich auch Phasen, wo ich 3, 4, 5 Kilo zu viel habe. Aber es ist nie so, dass ich mit 20 Kilogramm Übergewicht hier mein Leben lang rumgerannt bin und mich dann krass verändert habe sozusagen.
Jetzt hast du einen Punkt angesprochen. Timo, den Ball spiele ich gleich mal direkt zu dir, weil Tobias hat gesagt, ihr wart beide Polizeibeamte. Das heißt, du warst auch Polizeibeamter. Tobias, du warst 10 Jahre Polizeibeamter. Timo, du kannst ja auch gleich mal sagen, wie lange du bei der Polizei warst. Und ja, offensichtlich habt ihr euch dort kennengelernt, eine gemeinsame Leidenschaft für Fitness und Gesundheit entwickelt. Und was war dann so, erstmal Timo, bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, hey, jetzt ist Schluss mit Polizei. Ich muss jetzt meiner Leidenschaft folgen.
Ja, also wir waren beide knapp 10 Jahre bei der Polizei, ja, 3 Monate vor dem 10-jährigen Jubiläum sind wir dann ausgestiegen. Das haben wir nicht mehr mitgenommen. Genau, aber wir haben uns, wie du dann schon richtig jetzt hier rausgehört hast, bei der Polizei kennengelernt. Damals, wir haben 2013 gemeinsam die Ausbildung gemacht. Da waren wir dann auch in einem Seminar in unterschiedlichen Klassen. Da haben wir uns kennengelernt danach, nach der Ausbildung. Die gingen 2,5 Jahre, sind wir dann noch 1,5 Jahre gemeinsam in der Hundertschaft gewesen. Also Demonstrationen, Fußballspiele, wobei da auch viel mit der Flüchtlingsthematik zu tun hatte, da waren wir auch oft an der Grenze dann eingesetzt, mehrere Tage. Ja, war sehr unvorhersehbar die Zeit. Also es war teilweise, dass wir bis abends dort in der Kaserne verbracht haben und dann hieß es am nächsten Tag, okay, wir müssen jetzt wieder losfahren. Das ist auch gleich wieder ein Grund, warum wir dann gesagt haben, jetzt reicht's uns. Genau, da haben wir dann lange Zeit oder 1,5 Jahre dann nochmal gemeinsam verbracht. Dann haben sich die polizeilichen Wege getrennt, aber da ist schon so der Gedanke rausgekommen, hey, wir wollen da anderen Menschen jetzt auch dabei helfen, ihren Weg zu gehen, haben dann relativ klein angefangen, hatten eine Kooperation mit einem relativ großen lokalen Fitnessstudio hier in Nürnberg. Dort haben wir dann die ersten Kunden gehabt oder konnten da darüber auch Kunden akquirieren. Ja, und sind dann immer mehr, aber dann auf das Online-Modell umgestiegen, vor allem durch Corona dann. Ich meine, vor Corona haben wir tatsächlich alles offline gemacht, also sind auch zu den Leuten nach Hause gefahren, haben die Ernährungscoachings zu Hause gemacht, die Personal Trainings im Fitnessstudio oder zu Hause. Dann war natürlich mit Corona auf einmal komplett null. Das heißt, wir mussten alles in die Online-Welt schieben, haben das dann auch gemacht. Und jetzt, ne, im Nachgang hat sich rausgestellt, dass es eine Riesenchance war, da alles zu digitalisieren. Und jetzt haben wir sowieso, ich würde mal sagen, 98% unserer Kunden sind online. Und es funktioniert auch perfekt. Genau, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und ich meine, der Auslöser, warum wir dann gesagt haben, wir kündigen, war tatsächlich eine Mastermind-Reise, wo wir mal geroastet wurden, warum wir den Schritt nicht schon viel früher gegangen sind, weil wir ja auch die Möglichkeit, gut, jetzt aktuell tatsächlich auch noch haben, innerhalb der ersten 5 Jahre wieder einfach zurückzugehen zur Polizei. Also was ist letztendlich das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass wir vielleicht wieder zurückgehen müssen. Mittlerweile, ich meine, stand schon nach einem Jahr fest, dass es auf keinen Fall passieren wird, weil es gibt genug andere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen und Spaß zu haben. Genau, und es waren aber so der ausschlaggebende Moment. Ja, und jetzt sind es halt Thema Freiheit, Sicherheit. Ich meine, Sicherheit war ja oft der Punkt, oder wo dann auch unsere Familienmitglieder immer gefragt haben, ja, aber Polizeibeamter ist doch ein sicherer Job und hin und her. Aber wenn ich mir jetzt so die Situationen anschaue, der wir ausgesetzt waren, dann ist es gar nicht so sicher, wie man meint. Klar verdient man sein Geld, aber ja, das war es uns dann auch einfach nicht mehr wert, jetzt dieses Risiko tagtäglich einzugehen, diese Respektlosigkeit, wo wir gesagt haben, hey, da haben wir keine Lust mehr drauf. Bester Vergleich ist immer letztendlich, bei der Polizei hatten wir meistens mit Menschen zu tun, die nicht so dankbar sind für unsere Arbeit, und im Coaching war es dann natürlich genau andersrum, ne? Da blicken wir in dankbare Gesichter, können Menschen wirklich helfen, haben einen wirklichen Impact auf Leben und können jetzt nicht nur diese 10 Kilogramm Körpergewicht verlieren, die du eingangs beschrieben hattest, sondern können wirklich Menschenleben verändern. Und das ist das, was einfach unser wahrer Antrieb ist. Von dem her, ja, können wir uns jetzt auch nicht mehr vorstellen, zurückzugehen. Es haben sich jetzt auch noch mehrere andere unternehmerische Tätigkeiten nebenbei aufgetan. Und von dem her, ja, sind wir da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg aktuell.
Ja, wenn man bei der Polizei in der Hundertschaft ist, dann muss man ja, glaube ich, auch eine gewisse Fitness mitbringen. Gibt es aus eurer Zeit bei der Polizei Techniken, Fähigkeiten, wo ihr sagt, hey, gut, dass wir das damals gelernt haben, das hilft uns jetzt als Fitnesscoaches?
Nee, also würde ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich meine, also im in der Ausbildung und in der Hundertschaft, da ist schon das sportliche Niveau noch ein bisschen höher gestellt. Aber es hat sich auch oft gezeigt, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann passiert ja trotzdem nichts. Ne? Also das ist immer die Geschichte. Ich meine, alles, was dann danach ist, im Einzeldienst, als auf Streife und so weiter, da wird ja, ne, da musst du dich selber um deine Fitness kümmern. Da wird wenig Fokus drauf gelegt. Ja, nee, also von den von den sportlichen Fertigkeiten würde ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwas mitnehmen konnten.
Okay, gut. Wenn ich in 12 Wochen nicht 10 Kilo abnehme bei euch, kriege ich dann mein Geld zurück?
Also du bist ja mit Sicherheit auch nicht gerade in Social Media oder Marketing unbewandert, ja. Klingt jetzt ein bisschen zu klein gemacht, aber ich sag mal, man muss sich ja einen Claim überlegen, dem seine Zielgruppe am besten trifft und wo jemand, der sich das durchliest, merkt, okay, ah, das passt so ein Stück weit auf mich. Ja, jetzt ist es gerade auch so, dass wir uns in einer kleinen Rebranding-Phase befinden. Also das heißt, wir werden den Fokus gar nicht mehr so krass auf 10 Kilogramm verlieren jetzt legen, sondern unsere Dienstleistung hat sich jetzt in den letzten 1,5 Jahren nochmal sehr stark verändert. Also dieses Bauchfett verlieren, das haben wir früher sehr groß gemacht als Hauptschmerzpunkt, wenn jemand zu uns kommt, aber das ist gar nicht mehr so. Ja? Also das ist nur noch ein Nebeneffekt von dem großen Ganzen. Du hast es auch schon gesagt, okay, ich schaue jeden Tag, wie ich gucken kann, wie ich gesünder leben kann. Ja? Und viele, die zu uns kommen mittlerweile, da ist Bauchfett verlieren ein Thema, ja, weil jeder Mann kennt das, auch jede Frau kennt das, ja. Es kommen auch einige Frauen zu uns, das ist tatsächlich so, die dann auch sagen, klar, es ist so ein Wohlfühlpunkt, ich möchte logischerweise mich wohler fühlen, wenn ich im Spiegel gucke, oder die Männer sind es auch häufig, die dann auch endlich mal wieder ihre Lieblingshemden anziehen wollen, ja, oder sich am Strand besser fühlen wollen, einfach mal männlicher aussehen wollen. Man kann es auch mal so offen ansprechen. Viele entschuldigen sich dafür auch immer, dass sie zu mir sagen, Tobi, ja, okay, ich sag's jetzt, ich will einfach geiler aussehen. Da entschuldigen sich super viele Leute dafür.
Aber das ist legitim. Alle wollen gut aussehen. Ja.
Und das ist eher nur noch ein Baustein von dem großen Ganzen, wenn man sich Gedanken über Gesundheit macht. Und viele sagen eben, und da komme ich gerade zum, mache ich die Klammer jetzt mal kurz zu, und viele sagen dann eben, das ist ein Baustein, aber ich möchte halt einfach länger besser leben. Also länger besser aktiv sein können mit der Familie, mit den Kindern und so weiter und so fort. Und dieses Bauchfettverlieren ist jetzt dann eben ein kurzfristiges Ergebnis, was dann, weiß nicht, in 3, 4, 5 Monaten dann automatisiert damit einhergeht, logischerweise.
Das ist ein wichtiger Aspekt, den du ansprichst, weil ihr Gesundheit sehr holistisch denkt. Ne? Eben nicht nur in die Bude, wie du sagtest, Bauchfett reduzieren, ja, ist okay. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, denn wenn sich das Bauchfett reduziert, dann stimmen auch ein paar andere Sachen. Aber ihr seht die Gesundheit wirklich sehr umfassend. Und es geht im Prinzip, das werden wir im Verlauf dieses Podcasts alles peu à peu und Schritt für Schritt mal schön aufdröseln, was alles wirklich dazugehört. Wir werden die einzelnen Themenbereiche nach und nach abdecken. Ein Satz, der mir von euch so im Kopf geblieben ist, dass ihr die Brücke schlagen wollt zwischen Medizinern und Trainern oder so. Ne? Also, dass die Mediziner wissen, wie man gesund wird oder wissen was über die Gesundheit, aber nichts übers Training. Und die Trainer wissen irgendwas übers Training, aber nicht über die Gesundheit oder Blutwerte. Und ihr wollt da so die Brücke schlagen. Nochmal kurz zu diesen 10 Kilo in 12 Wochen. Wie viel Prozent eurer Kunden schaffen das denn? So, habt ihr da einen Überblick?
Also ich sag mal so, von den Kunden, die dann auch zu uns kommen, bei denen es auch genau das Ziel ist oder sozusagen ein Baustein, wenn das denn im Fokus steht, dann schaffen das schon 99%.
Ja. Okay, gut. Also mit dem Claim könnt ihr mit breiter Brust durchs Leben gehen.
Absolut, ja. Also das ist jetzt, das ist für viele auch immer. Wenn Sie das hören, klingt das viel und krass, aber am Endeffekt ist es nicht viel. Die größere Kunst, und das ist ja das, wo man Gesundheit auch größer denken muss, und da sprechen wir dann bestimmt auch nochmal über das Thema Identität und Routinen und wie ich das Ganze dann auch langfristig halten kann, denn das ist ja am Endeffekt auch das Thema. Ja, also die Schwierigkeit besteht nicht darin, 10 Kilogramm in 12 Wochen zu verlieren. Das ist halt ein Claim, den wir früher hatten, um die Leute auch wirklich anzusprechen. Ja, weil wenn ich dir sage, pass auf, Peter, du kommst zu uns und bist dann gesünder.
Ja, das ist ein bisschen unkonkret, ne?
Ja, genau. Und da sitzt du da und sagst, ja, okay, ist cool, aber brauche ich jetzt nicht. Ich bin ja nicht krank. Ja, aber wenn ich dir sage, pass auf, Peter, du stehst jetzt vor mir und sagst, ach ja, fühle mich gerade eh nicht so gut. Und ich sage, pass auf, Peter, 3 Monate, 10 Kilo. Und sagst du, ah, okay, das ist schon cool. Ja, das würde ich schon haben wollen. Ja. Also so ist ja dann so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Marketing, wie spreche ich dich an und was bekommst du am Ende für Dienstleistung? Ja. Und dadurch, dass wir in den letzten, wie ich vorhin schon sagte, 1,5 Jahren tatsächlich viele Kunden hatten, die dann aufgrund dessen gekommen sind und dann nach 2, 3 Wochen sagt, okay, krass, also so viel bekomme ich jetzt eigentlich dafür, das wusste ich gar nicht, haben wir uns jetzt mal zuletzt die Gedanken gemacht, okay, irgendwie scheint uns das, wie wir es nach außen darstellen, nicht mehr zu dem zu passen, was wirklich die Dienstleistung ist. Und deswegen gibt es jetzt auch in nächster Zeit zu diesem Holistischen, was du schon richtig gesagt hast, eben auch eine gewisse Art des Rebrandings. Ja.
Okay, ich bin gespannt. Ihr schreibt davon, dass ihr diese Transformation nachhaltig gestaltet. Du hast es gerade auch schon angerissen, ja. 12 Wochen 10 Kilo verlieren, das klingt irgendwie so wie, ich mache mal schnell eine Diät für den nächsten Sommer oder für die Hochzeit, dass ich in den Anzug passe oder so. Aber wie du gerade sagtest, man lebt ja nicht nur 12 Wochen. Das Ganze soll sich ja über Jahre und Jahrzehnte erstrecken. Wie messt ihr diesen nachhaltigen Erfolg? Was sind da so die Zeithorizont? Was sind die Zeithorizonte? Was ist der Zeithorizont, wo ihr sagt, okay, da kann man jetzt wirklich von Nachhaltigkeit sprechen?
Eine gute Frage, ja. Also diese 12 Wochen, in der Regel sind auch Kunden tatsächlich im ersten Schritt diese 12 Wochen bei uns. Ja. In der Regel, und das kommunizieren wir auch in den Gesprächen auch immer, in der Regel wird dort auch eine gewisse Basis gelegt. Ja. Aber danach ist dann tatsächlich in den nächsten 3 Monaten oder sogar dann innerhalb eines Jahres, dann ist die wichtigste Phase, diese Sachen auch wirklich zu festigen. Ja. Also man kennt ja vielleicht diesen Spruch, dass Routinen sich, wie viel, 66 Tage? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Also die brauchen ja eine gewisse Dauer, das ist ja so eine Messzahl irgendwie, dass sie das so viel Zeit braucht, um neue Routinen zu etablieren. Und wie messen wir das Ganze? Einfach an dem, wie die Kunden es dann schaffen, hinten raus auch ihre Routinen auch beizubehalten. Also das heißt, zu gucken, sie dann auch ein Stück weit wieder loszulassen. Ja, also am Anfang ist die Betreuung natürlich sehr intensiv und sie dann aber auch ein Stück weit alleine mehr laufen zu lassen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und sie dann wieder zu korrigieren, wenn es wichtig wird. Ja, und das Ziel ist eben auch in diesen ersten 3 Monaten, in den 12 Wochen, von denen du ja auch die ganze Zeit jetzt schon richtigerweise sprichst, da ist es das Ziel, diese Grundlagen, diese Routinen, diese, ich spreche immer von Leitplanken, zu installieren und zu wissen, okay, pass auf, Peter, in diesen Leitplanken kannst du dich bewegen, dann läufst du immer auf dein Ziel zu, ja. Und selbst wenn du einmal wieder ausbrichst, ist es an unsere Aufgabe, dich so, also dir so diese Fähigkeiten zu geben, dass du wieder von alleine zurückfindest. Beispiel, du machst jetzt, und so ist es ja sehr häufig bei Kunden, sie machen jetzt eine Diät, nehmen 10 Kilogramm ab und dann werden sie krank. Oder es steht irgendwas an, Urlaub. Und dann kommen sie mit 3 Kilogramm wieder mehr zurück und schon ist dann diese komplette Routine kaputt, ja, weil diese Sachen eben nicht nachhaltig waren. Sie haben sich zu sehr angestrengt, das sind Sachen, sie mussten sich zu krass verändern, ja, und das ist ja das Ziel in diesen ersten 3 Monaten oder dann auch in 6 Monaten oder darüber hinaus, ihnen Routinen zu geben, die für sie einfach sind und in die sie wieder schnell zurückkommen können und ihnen aber auch eine Selbstsicherheit zu geben, zu sagen, okay, ich habe das Fahrradfahren jetzt gelernt. Ja, also ich weiß jetzt, wie es geht und ich weiß jetzt, wie es für mich funktioniert. Und das schaffen die Kunden in der Regel immer sehr, sehr gut. Also ich kenne wirklich nur wenige, also ich würde jetzt lügen, wenn es gar keinen geben würde, aber es ist so, dass ich sehr wenige Leute kenne, die in unserem Coaching waren, nach 2, 3 Jahren gekommen sind und so gesagt haben, okay, ich wiege jetzt wieder 20 Kilo mehr. Also davon, also ich könnte nicht mal an einer halben Hand abzählen. Ja.
Okay, das ist ja ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das klingt hochindividuell, weil du hast gerade gesagt, es darf nicht überfordern auch. Ne? Mhm. Wenn jetzt irgend so ein Familienvater, der bei null steht, wenn du dem sagst, geh 5-mal die Woche in die Bude, dann macht er das vielleicht 1, 2 Wochen und dann ist er fertig mit den Nerven, weil er das überhaupt nicht mit Arbeit und Familie und Kindern irgendwie hinkriegt oder so. Das heißt, ihr guckt dann, wo steht jemand und was ist denn jetzt eine machbare, für diesen Menschen umsetzbare Verbesserung?
Ja, völlig richtig. Also dadurch läuft er bei uns schon, wenn er sich jetzt auf der Webseite einträgt, durchläuft er theoretisch schon einen gewissen Analyseprogramm, sage ich jetzt mal. Also von dem Kennenlerngespräch, wo der Bedarf erfasst wird in der Regel, wo erstmal verstanden wird, okay, Peter, was brauchst du denn jetzt überhaupt? Was ist denn deine Problemstellung überhaupt? dann gibt es den ersten groben Fahrplan, damit du dir logischerweise auch vorstellen kannst, okay, was bekommst du denn jetzt bei uns für dein Geld? Ja, und dann beginnt sozusagen der ganze Apparat beginnt zu rollen. Ja, das heißt, es wird sich angeschaut, wie ernährst du dich denn gerade? Ja, es wird dein Alltag angeschaut, was hast du für zeitliche Möglichkeiten überhaupt? Ja, wie, also wir haben da einen Fragebogen, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen der mittlerweile enthält. Das sind aber locker 30, 40 Stück, ja, wo dann wirklich genau geschaut wird, in was ist das Thema, wo sind die Hürden bei dir, ja, und was muss zuerst attackiert werden, also was muss zuerst verändert werden mit dem größten Impact. Das kann bei dir jetzt der Schlaf sein, das kann bei jemand anderem der Stress sein, das kann bei dem anderen das Zeitmanagement sein und bei wieder jemand anderem ist es dann tatsächlich Ernährung und Training. Und das wird sozusagen am Anfang in der Anamnese dann auch wirklich festgelegt und dann modular bei uns aufgebaut. Ja. Und das ist ja eben die Sicherheit, die wir dann jedem geben können, der zu uns kommt, ihm dann zu sagen, pass auf, du durchläufst hier nicht irgendein Programm, was alle anderen auch bekommen, sondern es ist wirklich für dich. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit bei 99,9%, dass du A, erfolgreich wirst und B, am Ende rausgehst und sagst, okay, ich habe jetzt verstanden, worum es geht.
Okay, um das mal allgemein runterzubrechen, egal, ob ich jetzt mich nachher bei euch melde oder sonst wo, ich brauche ein Programm, das wirklich maßgeschneidert ist. Sonst ist die Chance zu scheitern einfach viel zu groß. Wenn ich jetzt einfach selber losrenne, habe irgendwo gesehen, Fitnessstudio zum 1. Januar, ja, bietet irgendwie jetzt wieder für 19,99 Euro das erste halbe Jahr an, yay, ich renne dahin, habe irgendwelche Ideen, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, habe gar keine Betreuung. Ich habe niemanden, mit dem ich, also es gibt ja diesen Spruch, wenn du schnell sein willst, dann geh alleine. Wenn du weit gehen willst, dann geh zusammen. Ja? Mhm. Also habe zum Beispiel keinen Trainingspartner, keinen Profi, guck mir das alles irgendwie wild an, habe die verquersten Vorstellungen, wie schnell jetzt der Bizeps wächst. Ja, und dann bin ich nach 3 Wochen enttäuscht, weil das Ding hat sich nicht verdoppelt. Ja, und werf dann wieder die Flinte ins Korn. Ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist der Schlaf. Ne? Schlaf ist total unterschätzt. Ich habe letztens mal bei dem Kollegen Ben Ungeskriptet, der hatte Iron Mike, das ist so ein Mensch, der sich mit Supplementen auskennt, nenne ich es mal. Vielleicht hat er auch mal gestofft in seinem Leben, weiß ich nicht. Und da ging es darum, Testosteron zu fördern. Dass egal, ob bei Männern oder Frauen, wir sind im Moment in unserer Wohlstandsgesellschaft auf einem Level, wo so ein bisschen Testo-Anschub eigentlich für alle gut wäre, ohne dass einem direkt als Frau ein Bart wächst und als Mann, weiß ich nicht, mir ein zweiter Kopf. So. Und und dann habe ich mal geguckt, was ist ein Testo-Booster? Und der krasseste Testo-Booster war meiner Recherche nach Schlaf. Ja? Schlaf vernünftig und dein Testo geht nach oben. Mhm. Ist das richtig?
Mhm. Also zu deiner Eingangsfrage, zum Rest kann ja Timo gleich was sagen. Zu deiner Eingangsfrage, du hast es gerade schon sehr, sehr gut beschrieben, wie es in der Regel allen Leuten geht. Ja? Also sie gehen, nehmen sich, bestes Beispiel, wir haben ja jetzt den 8. Januar. Viele fangen jetzt natürlich wieder mit Neujahrsvorsätzen an. Ja, und versuchen Sachen mal über die eigene, ja, über das eigene Wissen, über die eigene, ja, über den eigenen Expertenstatus sozusagen versuchen sie dann ihr Ziel zu erreichen, ja. Aber das Problem ist, das hast du gerade schon sehr gut beschrieben, okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und mache einfach mal irgendwas. In der Hoffnung, dass es was wirkt. Oder bei der Ernährung, ich mache jetzt mal irgendwas in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Und viele haben die in der Regel den Glaubenssatz, ich muss diese eine Sache nur so lange wie möglich und so gut wie möglich durchziehen. Also ich brauche einfach nur viel Disziplin, dann klappt das. Ja? Und da kann man einfach das Bild zeichnen, nämlich, dass wenn du mit einer stumpfen Säge versuchst, den Baum zu fällen, dann wird das in der Regel 20 Jahre dauern oder gar nicht klappen. Aber wenn du erstmal die Säge oder die Axt schärfst, dann wirst du den Baum innerhalb von 3 Schlägen logischerweise fällen können. Das hast du ja auch gerade schon gesagt mit der Metapher, mit dem lange gehen oder schnell gehen. Und die Sache ist immer die, dass diese Planlosigkeit, also was mache ich wirklich im Krafttraining, ich fühle mich da nicht sicher mit den Übungen, ich sehe keine Ergebnisse und so weiter und so, gibt es ganz, ganz viele Punkte. Aber der Punkt ist, diese Planlosigkeit bringt die Leute dann dazu, schnell aufzugeben, nicht mehr motiviert zu sein, keine Ergebnisse mehr zu haben und dann an sich selber sehr stark zu zweifeln. Bei mir ist irgendwas anders, bei mir funktioniert es nicht. Ja, und das ist in der Regel in letzter Zeit sehr, sehr häufig der Punkt, den ich auch bei den Gesprächen immer wieder raushöre, dass es genau daran scheitert, dass sie eben nicht genau wissen, wie es für sie individuell funktioniert. Und da auch mal die Brücke zu schlagen zu anderen Programmen, die es da draußen gibt, Videokurse für 100 € und so weiter, das ist alles schön und gut. Also dieses ganze Wissen, was wir ja auch vermitteln, gibt's. Wir finden das Rad da nicht neu. Ja, der große Punkt ist aber der, es ist vorgefiltert für dich. Ja, also das heißt, es gibt genau dieses Puzzlestück, diese Information für dich, die du brauchst und nicht. Du musst sie selber aus 1000 Informationen erstmal zurechtsuchen. Ja. Und wenn du dir einen Videokurs für 100 € kaufst, dann ist die Chance vielleicht 1-20, dass es für dich funktioniert, aber für alle anderen funktioniert es nicht. Ja, und darüber finanziert sich ja dann theoretisch auch ein günstiges Programm, weil das ist wie Lotto spielen, ob das jetzt für dich gut klappt oder nicht. Ja, also das mal zum ersten Punkt, aber zum zweiten Punkt.
Genau, ganz kurz möchte ich da einhaken, bevor wir gleich mit Timo über Testo sprechen. Also ganz wichtig ist an alle Männer da draußen, wenn ihr was erreichen wollt, ihr braucht einen Plan. Das heißt, ihr braucht einen kompetenten Mentor, nenne ich es mal. Mentor, Coach oder sonst was. Das ist ja überall so. Wenn ich jetzt Spanisch lernen möchte, ja, okay, es gibt gute Apps oder so, aber vielleicht ist eine Spanischlehrerin hilfreich bei der ganzen Sache. Fahre ich in den Skiurlaub und stehe das erste Mal auf Skiern, klar, ich habe 3 YouTube-Videos geguckt, ich komme vielleicht den ersten Hang runter, ohne mir die Beine zu brechen. Aber wenn ich gut werden möchte, brauche ich einen Trainer, brauche ich einen Coach, einen Lehrer, einen Mentor, damit es nicht nur eine reine Werbeveranstaltung für euch wird. Die Leute sollen gerne alle zu euch kommen. Ihr seid, glaube ich, richtig gute Jungs. Aber was wäre so ein, bevor wir gleich zum Test kommen mit Timo, was wäre für dich so ein Filter? Wie findet man jemanden, der das liefert, was die Männer da jetzt draußen brauchen? Diese Leitplanken, diesen klaren Plan.
Also wie sie einen guten Sparringspartner finden, jetzt beispielsweise. Ja. Schwierig. Also dadurch, dass ich ja dass wir den Markt ja auch ein Stück weit kennen, es ist tatsächlich nicht so einfach. Ich weiß auch nicht genau, wie es andere machen, aber ich an meiner Stelle, und das machen wir, wenn wir andere Dienstleistungen suchen, auch nicht anders. Das heißt, ich würde niemals blind irgendwas kaufen. Ja, also ich würde mich mit demjenigen erstmal unterhalten. Ne? Das heißt, wie bei uns beispielsweise, du trägst dich ein, wir führen ein Kennenlerngespräch. Ja?
Kostenlos.
Genau. Ist da eine gewisse Sympathie da? Ja, versteht der wirklich, was ich brauche? Ja, also versteht der, was ich meine? Also ich möchte beispielsweise in Gesprächen, wenn ich einen Dienstleister habe, dann will ich davor sitzen und so nicken. Die ganze Zeit so, ja, genau das meine ich. Genau das kann ich mir jetzt vorstellen. Genau das brauche ich, ja. Und wenn man das Gefühl hat, dass es für einen gut funktioniert, man ist sich sympathisch, das Ganze, was das Gegenüber sagt, kann ich mir auch gut in meinem Alltag irgendwie vorstellen, ja. Also es müssen einfach viele Punkte gut passen und man muss sich dabei gut fühlen, und Vertrauen darin haben, um sich dann mal auch anzuhören, wie dieser geplante Weg von demjenigen dann aussieht. Ja, was hat er für Rezensionen? Kenne ich vielleicht jemanden, der schon mal bei demjenigen war? Das finde ich auch immer einen ganz guten Indikator, weil da kann man sich auch ein ehrliches Feedback abholen. Ja, und wie lange ist der vielleicht schon am Markt und wo kommt derjenige vielleicht her? Ja, das mag jetzt am Ende nicht ausschlaggebend sein, aber es sind ganz viele Punkte, die damit reinspielen, würde ich jetzt mal so machen wir es auch nicht anders. Ja, und dadurch, dass wir ein bisschen Einblick in den Markt haben, wenn das so schon gewisse Filter, die ich auf jeden Fall nutzen würde, ja.
Okay, danke dir. Ja, jetzt Timo, jetzt gehen wir mal einmal in so ein Nischenthema, sage ich mal, rein. Das Testo, wir haben es gerade angerissen, ja. Alle Männer träumen von mehr Testo. Tut in einer gewissen Dosierung, solange man sich nicht intramuskulär reinspritzt oder so, auch gut. Was sind denn Mittel und Wege, um da den Testosteronwert zu erhöhen?
Ja, du hast ja schon angesprochen mit dem Thema Schlaf. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Ich meine, ich würde es mal grob auf 4 entscheidende Faktoren runterbrechen. Das ist Schlaf, es ist Stress, es ist der Alkoholkonsum und es ist das Körperfett. Also das sind jetzt die, vor allem bei einem Mann, mal grob runtergebrochen, die Faktoren, die ich am leicht gesagt, aber nicht einfach umzusetzen immer, aber das sind die einfachsten Dinge, die ich umsetzen kann, um dann wirklich da meinen Testosteronspiegel zu steigern oder umgekehrt, die halt meinen Testosteronspiegel in den Keller bringen. Es ist wenig Schlaf, viele behaupten oder brüsten sich damit, wenig zu schlafen, ne, zu sagen, hey, 5-6 Stunden und dann passt es, und dann bin ich erholt und fit und habe Energie. Aber es gibt tatsächlich auch genetisch betrachtet einen ganz, ganz, ganz geringen Anteil an Menschen, die wirklich mit so wenig Schlaf zurechtkommen. Und wenn sie behaupten, sie kommen damit zurecht, dann ist es auch oft die Sache von, okay, ich habe mich halt mit meinem Zustand oder meinem schlechten Energielevel, ist für mich halt mein Normal. Aber ich weiß gar nicht, wie viel besser es noch sein könnte, wenn ich mich mal ordentlich drum kümmern würde. So, das ist mal das eine auf den...
Was ist eine vernünftige Zeitspanne, die so, klar, jeder Mensch, du sagtest es gerade, ist anders, aber was ist eine realistische, vernünftige Zeitspanne, die ein erwachsener Mann zwischen 30 und 50 pro Nacht schlafen sollte?
Also es ist irgendwo zwischen 7 und 9 Stunden. Also das ist mal so die ganz grobe Faustformel. Man kann es natürlich ein bisschen subjektiv abhängig machen, aber man sollte dann halt auch mal unterschiedliche Schlafzeitfenster getestet haben. Ich meine, da kommen dann nochmal, ne, das ist jetzt mal ganz grob die Dauer. Dann kommen natürlich noch andere Faktoren rein, ne? Wie qualitativ hochwertig ist mein Schlaf denn letztendlich? Wie viel bin ich in der Tiefschlafphase? Wie viel in der REM-Schlafphase und so weiter? Genau. Man kann ein Wearable dazu nehmen, um das Ganze ein bisschen zu tracken. Genau, aber das sind halt die entscheidenden Punkte, weil halt in den unterschiedlichen Schlafphasen auch unterschiedliche Dinge passieren. Ne? Ob ich jetzt im REM-Schlaf bin, ob ich im Tiefschlaf bin, mal grob gesprochen, REM-Schlaf, das ist ja so diese, wo dieses Mentale verarbeitet wird, wo quasi das Hirn regeneriert, und wir haben die Tiefschlafphase, wo der Körper regeneriert. Also das kann man mal grob zusammenbringen.
Ich finde das ganz spannend. Ich habe es gerade hier für die mit Kamera unterwegs sind oder die das Video angucken, hier meine Uhr, die trackt halt auch die Schlafphasen. Das finde ich ganz spannend. Bei mir ist die Tiefschlafphase direkt zu Anfang. Also am Anfang dieser Nacht, keine Ahnung. Und ja, dann gibt es später vielleicht nochmal eine oder so. Aber wenn ich es da versaue, ist mir der Tiefschlaf weggegangen irgendwie.
Ja, genau. Ist auch genau richtig so. Also vor allem ist auch, also vor Mitternacht, da ist drum, ist auch bei Leuten, die jetzt auch nach Mitternacht oft ins Bett gehen, die Gefahr oder das Bild eher da, dass die weniger Tiefschlafphasen haben und daher auch weniger körperliche Regeneration haben. Das ist auch ein ganz normaler Verlauf, wenn ich am Anfang einschlafe. Ich meine, ne, dieser grobe Schlafzyklus in ungefähr 90 Minuten immer. Das heißt, wir kommen auch immer wieder in der Wachphase. Wenn wir denken, wir werden nicht wach, dann können wir uns meistens nicht daran erinnern. Aber es ist halt einfach immer dieser Verlauf, und wir gehen quasi immer weniger in den Tiefschlaf, umso mehr wir wieder zum Aufstehen kommen. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz normaler Verlauf, ne? Und wenn dann mal auf der Uhr steht, ich habe 1,5 Stunden, 2 Stunden Tiefschlaf, dann ist das schon gut, auch wenn es erstmal wenig klingt. Aber dann ist man da schon gut aufgestellt. Genau, aber es ist ganz normal, dass es so um die Mitternachtszeit der Tiefschlaf da am größten ist oder am tiefsten eben. Ja.
Jetzt gibt's ja beim Schlaf das Problem, die meisten Menschen gehen ins Bett, wann sie wollen, aber stehen auf, wenn sie müssen. Was ist für euch so ein Tipp, um zu garantieren, dass Menschen, Männer zwischen 30 und 50, dass die ihre 7 bis 9 Stunden kriegen? Habt ihr da Tipps? Leitplanken, wie Tobias gerade sagte?
Ja, ich meine, es ist natürlich da irgendeine, also das erste Wichtige ist mal eine gewisse Regelmäßigkeit aufzubauen, dass es auch jetzt, egal ob es ein Wochenende ist, ob es unter der Woche ist, dass wir da die eben diese Leitplanken, diese groben Zu-Bett-Geh-Zeiten immer gleich haben. Also ich persönlich, ich mache es auch so. Ich meine, unter der Woche ist es klassisch von 22 bis 6 ungefähr. Und am Wochenende verschiebt sie vielleicht mal um eine Stunde, ne, dass man ein bisschen später ins Bett geht, dafür auch ein bisschen später aufsteht. Das ist mal das eine. Jetzt muss ich natürlich da erstmal in diesen Rhythmus dann auch reinkommen. Ich meine, ich kann den Rhythmus jetzt auch in die andere Richtung legen. Aber wie gesagt, umso später man die Einschlafzeit zu Mitternacht hinlegt, umso weniger werden auch diese Tiefschlafphasen. Dem muss man sich auch bewusst sein. Und dann gilt es aber dadurch einfach, ja, auch in dieses Muster Stück für Stück reinzukommen. Wenn man jetzt vielleicht noch ein gestörtes Schlafverhalten hat, sage ich mal, dann sich trotzdem dem Ganzen anzupassen durch die richtigen Maßnahmen. Das heißt, dann rechtzeitig abzuschalten, runterzukommen, Handy wegzulegen, diese ganzen typischen Dinge, das Essen dahingehend anzupassen. Also sind jetzt viele, viele kleine Bausteine, die man sich dann eben wieder individuell anschauen müsste. Aber so kommt man eben in diesen Rhythmus rein, ja.
Ja, ich habe letztens irgendwo gehört, gesehen, gelesen, man sollte gucken, dass man immer so seine feste Einschlafzeit so plus minus 15 bis 20 Minuten trifft, um da wirklich auch im guten Rhythmus zu sein. Ich merke das jetzt durch die Weihnachtsferien mit den Kindern, wenn morgens keine Schule ist, das hat sich alles um locker eine Stunde verschoben und so, und es tut nicht gut. Ja, jetzt hast du noch 3 andere Punkte gesagt, die das Testosteronlevel nach oben treiben. Nichts trinken, glaube ich. Vernünftig essen und Bauchfett weg, glaube ich, oder? Waren das die 3?
Nicht ganz, aber also wir hatten Thema Schlaf, Stress, Alkohol.
Stimmt, und Stress war das.
Genau, ja. und Bauchfett eben, aber Bauchfett ist ja dann das mit Ernährung und Trinken, das spielt ja da stark mit rein, was du jetzt auch gesagt hattest. Wenn ja, Stress ist nochmal ein Thema, ne? Stress, wir kennen unser Stresshormon Cortisol, ist jetzt nicht per se schlecht, also es ist ein super, super wertvolles Hormon, und es werden auch viele, also auf dieser Stressachse, sage ich mal, die Cortisolachse, da werden auch daraus dann wieder Hormone wie Testosteron und so weiter produziert. Cortisol ist der Gegenspieler zum Melatonin, ne? Das ist wieder so der Übergang zum Thema Schlaf.
Melatonin ist ein Schlafhormon, ne? Das macht mich müde, ne?
Genau, Melatonin ist das Schlafhormon. Das sollte eben, wenn ich einen vernünftigen Zyklus haben möchte, abends dann ansteigen. Abends sollte Cortisol abfallen. Dann umso, ja, näher ich an die Aufstehzeit rankomme, umso geringer soll das Melatonin werden und das Cortisol nach oben gehen, dass ich dann eben wirklich aufwache und fit bin und da in meinem Zyklus drin bin. Wenn ich jetzt aber ständig Stressoren habe, es können unterschiedliche Stressoren sein, aber das meiste, was wir jetzt eben heutzutage haben, ist auch dieses Mentale, ich habe viel zu tun, Thema Zeitmanagement, und meistens führt der Zeitmanagement dann nicht dazu, dass ich mir dadurch Freiräume schaffe, sondern dass ich diese Freiräume mit noch mehr Doings vollstopfe, und das ist eben auch oft das Thema, und dann kommt halt schnell vom Mentalen her der Körper auch nicht mehr damit klar, ich habe zu viel Cortisol, was ich dann eben auch bis in die Abendstunden aufbaut, dadurch wieder Einfluss auf die anderen Faktoren, dass ich eine schlechtere Testosteronproduktion habe, auch die Schilddrüse spielt da relativ viel mit rein mit ihren Hormonen, und dann führt es dieser übermäßige Stress einfach dazu, dann auch wieder kombiniert mit dem Essverhalten natürlich, ne, ich habe mehr Hunger, ich habe diese Sugar Cravings und so weiter, nehme dann wieder zu, dann habe ich mehr Bauchfett, dadurch auch wieder einen geringeren Testosteronspiegel. Also das sind so die ganzen Zusammenhänge, die wir hier einfach haben. Aber darum ist da auch, ich meine, das Entscheidende ist immer zu schauen, hey, wo kann ich den Stock in die Speichen stecken, um das Ganze mal zu unterbrechen, dieses Muster, ne? Arbeite ich erst am Schlaf, arbeite ich erst am Essen, arbeite ich erst an meinem Stressmanagement oder auch wie ich mit Stress umgehe. Aber ja, da jetzt eine pauschale Lösung zu geben, ist schwierig, weil jeder in einer anderen Situation ist, jeder jetzt woanders seine größten Probleme hat. Aber das sind eben die Bereiche, die man einfach abdecken muss, um dann zu schauen, hey, wo komme ich jetzt eben den Stock in die Speichen, dass das Ganze mal unterbrochen wird hier.
Das ist gut. Also da haben wir jetzt 3, 4 Ansatzpunkte, und jeder Mensch kann ja für sich selber, jeder, der jetzt gerade zuhört, an die Männer zwischen 30 und 50 oder auch die Frauen, ist ja auch für die wichtig, dass die einfach mal gucken, ja, wo ist bei mir der größte Hebel? Schlafe ich jede Nacht nur 4, 5 Stunden? Ich erinnere mich noch an Bodo Schäfer. Bodo Schäfer kennt ihr vielleicht auch. Ist auch so ein Money-Mindset-Coach. Der hat gesagt, also das klang, als ob er verwundert gewesen wäre. Also der war auch unfassbar durchgetaktet. Und dann hat er gesagt, ich bin krank geworden, obwohl ich ein total gesundes Leben mit super Ernährung und mega viel Sport durchgezogen habe. Aber was hat er auch geschrieben? Er hat gesagt, 4 Stunden Schlaf pro Nacht. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Alter, ja, okay, so. Also Bodo Schäfer hat da den Stock in der Speiche beim Schlaf. Und ihr da draußen, ihr könnt ja selber mal überlegen, wo ist eure Speiche, ja, wo könnt ihr da am, oder wo ist da der größte Hebel? Kommt ihr auf 7 bis 9 Stunden pro Schlaf, ja, dann ist okay, dann muss man selbst mal gucken, ob dann vielleicht das Stressmanagement oder habt ihr eine dicke Plauze, ja. Warum reduziert denn Bauchfett das Testosteron? Wird das dann da aufgefressen oder wie funktioniert das?
Quasi, ich meine, das ist ganz bildlich gesprochen natürlich, aber wenn wir vor allem dieses viszerale Bauchfett, subkutanes Bauchfett, ist es an den Organen dran und so weiter, das sind ja dann die entscheidenden Faktoren, aber vor allem dieses Bauchfett sorgt einfach dafür, dass mehr Östrogen produziert wird, also es ist egal, ob jetzt Mann oder Frau, aber eben bei Männern mit einem hohen Körperfettanteil, vor allem in der Bauchregion, da haben wir wieder die Connection, vor allem Bauchfett wird vor allem durch erhöhte Cortisolspiegel plus Kalorienüberschuss, dann setzt es eher am Bauch an, dadurch wird mehr Östrogen produziert und dann haben wir natürlich wieder im Gegenzug weniger Testosteron. Das ist einfach der Mechanismus, der damit reinspielt, warum eben ein dicker Bauch für weniger Testosteron verantwortlich ist. Ja.
Und Bier verursacht, glaube ich, auch Östrogen, oder?
Gut, generell Alkohol. Ja.
Okay. Ja, krass, dieses urmännliche Ritual, komm, wir saufen uns ein, ja, ist total, führt zur Verweiblichung. Ja, ist verrückt,
ja,
oder?
Ja.
Ja. Okay, jetzt noch eine Frage zum Zeitmanagement. Könnt ihr ganz kurz irgendwie noch so eine Leitplanke oder einen Tipp geben, wenn ihr habt, du hast es ja gerade angesprochen, Timo, dass das Zeitmanagement häufig dazu führt, dass immer noch mehr draufgepackt wird irgendwie, aber du sagst, ey, man muss sich bewusst Freiräume schaffen. Habt ihr da irgendwie einen Tipp, wie man da vielleicht den ersten Schritt tun kann hin zu einem gesunden Zeitmanagement, das einem dann auch gut tut?
Naja, also die häufigste Sache, die Kunden bei uns schon mal machen, ist überhaupt erstmal ein Bewusstsein und einen Überblick zu bekommen, wie ihre Woche denn generell aussieht. Also das, weil viele sind ja in der Arbeit immer relativ durchgetaktet. Also da wissen immer alle, wie der nächste Termin nächste Woche liegt, aber wie jetzt ihr Privatleben dazu aufgebaut ist, das ist immer komplett durcheinander. Ja? Und überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, wann mache ich in der Regel was, wie lange und wer braucht mich da? Ne? Das ist mal Punkt 1. Dann der wichtigste Punkt ist tatsächlich Egoismus, also egoistischer zu werden. Ja? Das bedeutet, wir nennen es immer bei uns gesunden Egoismus. Deswegen gesund, weil du selber, also du Zuhörer, du stehst immer an erster Stelle und erst danach kommt Familie, Kinder, irgendwer anders.
Da gibt's einen Aufschrei, oder?
Ja, gerne, aber wenn ich jetzt weiterführe, werden es alle verstehen, weil was ist denn, wenn du nicht mehr funktionierst? Dann müssen ja alle anderen wieder für dich sorgen. Ja, also das bedeutet, du kommst immer, egal um was es geht, immer an erster Stelle. Ja, und das ist eben kein schlechter Egoismus, weil schlechter Egoismus wäre auch ein Stück weit egozentrisch zu sein. Ja, und aber einen gesunden Egoismus zu haben und zu sagen, pass auf, ich plane mir jetzt in der Woche 2 Stunden Training für mich ein, weil dann habe ich am Abend, wie ich nach Hause komme, mehr Energie für die Kinder oder kann mit denen am Wochenende auch mal wieder Fußball spielen gehen, weil mir aktuell der Rücken schmerzt. So, jetzt ist die Frage, wie viel ist denn diese 2 Stunden Sport, die du pro Woche machst, dann wert, wenn du aber dafür in der Woche 2 Stunden wieder voller da bist oder aktiver mit den Kindern sein kannst? Also der Wert ist doch um ein Unendliches viel höher. Ja, also deswegen gesunder Egoismus bedeutet, zuerst mal ein Bewusstsein dafür schaffen, dann sich selber Zeiten einplanen, als wäre es ein wichtiger Arzttermin, beispielsweise
in den Kalender.
Sport, genau. Beispielsweise zum Sport zu gehen. Das muss nicht bedeuten, dass du 2 Stunden ins Fitnessstudio rennst. Das reicht, es ist zum Beispiel auch eine 30 Minuten Home-Workout-Einheit, die Kunden bei uns auch machen. Ja, es geht nicht immer darum, krass perfekt zu sein. Oder, und da kommen wir auch wieder zum Punkt Schlaf und zum Punkt Stress, was ein riesiger Gamechanger ist, einfach abends vorm zu Bett gehen, 15 Minuten spazieren zu gehen.
Okay,
klingt super.
Das bringt einen runter.
Das klingt super einfach, ist auch super einfach und hat einen riesigen Impact. Ja, also dann eben auf die Einschlafdauer. Wie schnell bist du in der Tiefschlafphase? Wie reguliert sich abends dein Stress? Du bist vom Bildschirm weg. In der Regel ist es draußen dunkel. Das heißt, deine Melatoninproduktion ist erhöht. Ja, und du kommst mal runter und kannst Gedanken sortieren und hast wieder frische Luft. Ja, und also ganz, ganz großer Faktor, nämlich dann auch Zeitmanagement, diesen Punkt auch einzuplanen, beispielsweise.
Ja, super. Ja? Finde ich total gut. Ich bin großer Freund von Spaziergängen.
Ja.
Und wir haben hier in Köln den Grüngürtel, da bin ich sehr gerne unterwegs. Also Samstag und Sonntag morgens 45 Minuten einfach mal einen Spaziergang machen, frische Luft. Und jetzt 15 Minuten vorm Schlafen gehen. Ich glaube, das ist einer von den Sachen, die ich mir. Da hat sich für mich der Podcast schon gelohnt. Ich werde das direkt testen. Ja, ist mal ehrlich, 15 Minuten Spaziergang jetzt im Dunkeln, was ist doch nix. Mhm. Ja? Also einmal das Handy weg, ja? Handy nicht mit auf Toilette nehmen, sondern einfach Handy weg und dann 15 Minuten spazieren.
Ja, aber du sprichst es gerade an, du sagst gerade, es ist sehr einfach und das Problem ist, Dinge, die sehr einfach zu machen sind, sind auch sehr einfach zu lassen. Das ist auch ein großes Thema, ja. Also oftmals sind es komplett einfache Sachen, die erstmal umgesetzt werden, die einen riesigen Impact haben, aber sie sind halt zu einfach, sodass niemand daran wirklich glaubt, dass sie wirklich so einen riesigen Impact haben und deswegen sind sie auch einfach zu lassen.
Ja. So, wir glauben jetzt daran. Wir haben das jetzt von 2 Profis hier bestätigt bekommen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, 15 Minuten vorm Schlafengehen einfach mal 9:45 bis 10 Uhr einen Spaziergang machen, jetzt hier mit Mütze und Handschuhen und dann sollte sich die Schlafqualität verbessern. Ich bin gespannt, das Selbstexperiment steht an. Aber witzig, was du gerade sagtest, mit dem gesunden Egoismus, sich selber an erste Stelle stehen vor die Familie. Ich habe in meiner ersten Podcast-Folge mit dem Klarheitstrainer Gerrit, habe ich auch über Werte gesprochen und mein höchster Wert ist Gesundheit und der zweite Wert ist Familie. Mhm. Und da könnte man ja auch sagen, was ist denn bei dem los, dass der nicht seine Familie an erste Stelle stellt, aber es ist genau die gleiche Begründung, die du gesagt hast. Wenn ich nicht funktioniere, wenn ich kaputt gehe, dann geht Geld flöten, dann kann ich hier nicht mit anpacken und dann bricht das alles zusammen. Das ist wie im Flugzeug. Erst sich selber die Maske aufsetzen und dann kann ich auch meinem Kind die Maske aufsetzen. Mhm. Wobei ich gesagt habe, jetzt wo ich Familie habe, da kann ich die Gesundheit auf Platz 1 stellen. Wenn ich keine Familie hätte, ich glaube, ich würde alles dafür tun, eine Familie zu kriegen.
Ja.
Das ist dann natürlich auch immer eine Frage der Perspektive. Ja, jetzt nochmal ganz konkret, wie seid ihr auf diese Zielgruppe gekommen, die Männer 30 bis 50? Ist das überhaupt wirklich eure Zielgruppe? Ich rede die ganze Zeit davon. Wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, also gut, dass du es ansprichst. Ich habe ja vorhin auch schon so eine gewisse Art und Weise das Rebranding angesprochen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren tatsächlich auch gemerkt, dass auch trotz dessen wir auf der Website immer wieder Männer ansprechen, auch Frauen zu uns kommen. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass wir dann sagen, pass auf, das würde grundsätzlich super gut zu uns passen oder wir können dir super gut helfen, aber nee, wir nehmen eigentlich nur Männer, deswegen bist du raus. Also das war jetzt in letzter Zeit für uns ein völliger Quatsch. Ja, deswegen werden wir das auch rausschmeißen. Das heißt, bei uns ist dann tatsächlich jeder willkommen. Hauptsache, es stimmen eben die Werte überein. Ja, und wir können der Person helfen und sie passt auch am Ende einfach in unser Programm. Ja, also das, was ja wieder die Klammer schließt, wir können dir helfen. Ja, und da ist jetzt dieses Männer-Thema gar nicht mehr so dominant. Ja.
Okay, gut. müssen wir die Folge komplett neu einsprechen, den Teaser.
Ja, völlig in Ordnung, ja. Es ist auch tatsächlich so, dass ich würde sagen, dass 75% Männer bei uns sind und 25% Frauen. Also es ist schon überdurchschnittlich so. Aber wie gesagt, wir würden da jetzt niemals Frauen wegstoßen.
Ja, es macht ja auch Sinn. Also ich sag mal, wir sind beide Menschen vom Planeten Erde. Also klar sind Männer und Frauen unterschiedlich, aber ich glaube, so ein paar grobe Leitplanken, wie du gerade sagtest, die tun beiden gut. Alleine diese 15 Minuten Spaziergang jetzt vorm Schlafen. Auch Frauen müssen 7 bis 9 Stunden schlafen. Auch für Frauen ist Alkohol schlecht. Auch für Frauen ist Bauchfett nicht so gut. Mhm. Und ja, da denke ich, habt ihr die Konzepte, um da beiden zu helfen. Lass uns einmal so konkret wie möglich werden. Jetzt meldet sich jemand bei euch über die Webseite. Ich hatte mir überlegt, so einen fiktiven Charakter irgendwie, ja, der ist 38 Jahre, 1,78 Meter, wiegt 90 Kilo, ja, hat dann hier ein bisschen zu viel, hat seit 5 Jahren nichts mehr gemacht, alles verlaucht, hängt so ein bisschen zu viel Plauze irgendwie. Aber ist die Frage, brauchen wir überhaupt so einen konkreten Charakter oder sage ich einfach, hey, es meldet sich jemand bei euch, egal ob Männlein oder Weiblein, wie ist der Prozess? Wie ist die Anamnese? Was interessiert euch? Wie wird dieser Mensch dann an die Hand genommen?
Hm. Ich kann ja mal den Anwandlungsprozess beschreiben, weil ich den ja übernehme und der Timo kann dann so ein bisschen in die Anamnese mit reingehen. Und zwar ist es ja so, du trägst dich bei unserer Webseite ein, ja, dann kriegst du von mir auch wir haben schon mal ein paar Daten abgefragt und dann kriegst du von mir auch schon den ersten Anruf, wo wir uns dann einfach terminieren, wann es denn für dich am besten passt und wir uns einfach mal 30 Minuten austauschen. Ja, also hier, das ist, austauschen ist vielleicht auch das schlechte Wort, weil du als Kunde immer im Mittelpunkt stehst. Also du führst nicht das Gespräch, sondern das führe ich, aber du wirst 75% dieses Gespräches sprechen, ja, weil wir oder erstmal herausfinden müssen, was ist dein Bedarf, ja. Kommst du jetzt zu uns, bist 18 Jahre alt und sagst, hey, will ein bisschen pumpen gehen, dann kann ich dir nach 2 Minuten sagen, bei uns, das passt nicht zusammen, ja. Kann dir 3, 4 Empfehlungen geben und dann ist das auch in Ordnung. Aber erstmal zu verstehen, okay, was ist dein Thema, was ist deine Problematik, was hast du vielleicht schon versucht und was ist auch so ein Stück weit dein großes Warum, ja, um deine Motivation auch zu verstehen, ja, weil das ist ein ganz essentieller Punkt, weil wenn das Warum nicht so ganz klar ist, dann können wir das zusammen erarbeiten, aber die Umsetzungsenergie, die Motivation ist eine ganz andere, wenn jemand kommt und sagt, pass auf hier, ich will länger, besser leben mit meinen Kindern, spielen am Wochenende, das kann ich aktuell nicht, weil ich Rückenschmerzen habe und so weiter und so fort, dann ist dieser Schmerzpunkt, diese Motivation veränderbar und man hat gleich so ein, du hast es vorhin nach Messbarkeit gefragt, man kann es dann messen, ja, also, und es motiviert ja auch ganz anders. Im weiteren Schritt, wenn das soweit klar ist, die Punkte, warum bist du hier, was brauchst du, was ist deine Thematik, dann bekommst du als Kunde einen groben Fahrplan erstellt, um überhaupt erstmal ein Bild davon zu bekommen, was wird hier gemacht. Ja? Bekommst du hier nur einen Ernährungsplan hingeknallt und durchläufst dann 20 Videokurse oder wie läuft das dann Woche für Woche für dich ab? Ja, weil so ist es ja bei uns nicht. Also das heißt, welche Module sind für dich wichtig? Was hat bei anderen Kunden geholfen, um dir mal so zu zeigen, pass auf, das ist die Transformation, die für dich, ja, die bei dir ähnlich ist und dem hat so funktioniert. Ja, um dir mal so eine Idee zu geben, wie das denn jetzt abläuft, ne? Also das heißt, wie sieht die Anamnese bei dir aus? Welche Blutwerte brauchen wir von dir? Ist denn Blutwerte für dich jetzt überhaupt erstmal wichtig? Ja. Und dann bekommst du ein genaues Bild davon, wie die nächsten Wochen für dich aussehen. Und das ist das, was ich vorhin sagte, wenn du auf der Suche nach einem Experten bist, kannst du das Ganze mitverfolgen, was jetzt passiert. Ja, also kannst du verstehen, ob das für dich funktioniert. Weil wenn ich dir sage, Peter, du hast 4 Kinder, Unternehmen und so weiter, du gehst jetzt 6-mal die Woche ins Gym für 2 Stunden, dann wirst du da sitzen, also irgendwie hast du doch einen Knall, du hast mir ja gar nicht verstanden, ja. Und darum geht's ja, ne? Wenn ich dir jetzt sage, Peter, pass auf, du hast 2 Stunden Anfahrt ins Fitnessstudio, weil du irgendwo auf dem Dorf wohnst, das passt ja für dich eh nicht vom zeitlichen her. Du beginnst jetzt erstmal mit einem Homeworkout 30 Minuten, weil du hast ja auch schon Hanteln und der Trainingsplan würde so und so sein. Sagst, naja, nix jetzt auch schon, ne? Und sagst, ja, klingt irgendwie verständlicher, ja? Und damit kann ich Ergebnisse erzielen und sage, ja, genau, so ist es. Und das hat bei dem und dem Kunden auch geholfen. Ja, also der nächste Schritt nach dem Kennenlerngespräch, Strategie festlegen, ja, sodass du dich da auch einfach abgeholt fühlst. Und dann bist du Kunde und gehst dann sozusagen bei uns die Anamnese. Ja, und dann geht's in die Analysephase.
Okay, jetzt habt ihr gesagt, 3 Stunden Training die Woche. Nehmen wir mal mein Beispiel. Ich habe ein paar Sachen zu Hause oder vielleicht habe ich noch gar nichts zu Hause. Ich sag mal, Hanteln kann sich ja jeder kaufen, ein Deuserband auch irgendwie oder diese schönen Griffe, wo man Liegestütze machen kann. Nehmen wir mal an, ihr habt so einen richtigen Trainings-Noob, ja, so einen Vater, der gar nichts drauf hat, der keine Zeit hat und dem ihr zu Hause so viel Training wie möglich beibringen wollt oder ihn dazu bringen wollt. Was wären auf diesem Niveau, was sind so Übungen, die ihr mitgeben könnt?
Also wir fangen, das ist ja noch wieder ein Part von der Anamnese, mal genau reinzuschauen, hey, wie viel kann er jetzt aktuell unterbringen? Das ist ja mal die erste Frage, auch jetzt mal ganz losgelöst von dem her, was jetzt perfekt wäre oder was der perfekte Trainingsplan wäre. Das geben wir den Kunden auch erstmal gar nicht mit, sondern fragen halt erstmal, also jetzt mal realistisch gesehen, wie oft die Woche könntest du dir mal eine halbe, dreiviertel Stunde freischnitzen und wann wäre das? Und dann versuchen wir da halt so konkret wie möglich zu werden. Und dann gleichzeitig aber auch immer mit der Rückfrage, kannst du das so auch dauerhaft vorstellen? Weil wenn das halt nicht gegeben ist, dann wird es auch langfristig nichts bringen. Wobei das auch immer ein schmaler Grat sein kann, weil im Gegenzug muss man auch sagen, hey, man muss mal einem Modell eine gewisse Chance geben, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich halt was ändern. Na, das ist mal die grundlegende Frage. Wenn wir jetzt zu deinem Beispiel kommen.
Genau, ich habe 3 Stunden Zeit. Ich habe genau diese 3 Stunden ja. Und will nur zu Hause, weil alles andere klappt nicht.
Ja, genau, dann kannst du es ja im Optimalfall auf 3 Einheiten aufteilen, die du dann natürlich mit möglichst viel oder möglichst gleichmäßig auf die Woche verteilst, dann immer einen Pausetag dazwischen hast, ne, dann geht es ungefähr aus, einmal 2 Tage Pause, machst deine 3 Einheiten und dann könntest du vom Trainingsplan, je nachdem, was Equipment du hast, also grundlegend ist es sinnvoll, jede Muskelgruppe grob 2x pro Woche zu trainieren. Also wir 2x einen Reiz setzen. Das heißt, da würde sich jetzt zum Beispiel auch anbieten, ich könnte einmal die Körpervorderseite trainieren als Ganzkörper, einmal Körperrückseite und dann das einfach immer
alternieren. Wie viele Muskelgruppen gibt es denn?
Bitte?
Wie viele Muskelgruppen gibt es denn, wenn du sagst, jede Muskelgruppe 2x die Woche reizen?
Ja, wenn wir es jetzt mal grob auf die Bewegungsmuster aufteilen, also so versuchen wir das immer zu verdeutlichen. Ne? Du hast, was den Rücken angeht zum Beispiel, da hast du einmal einen Zug von oben und einen Zug von vorne. Das sind jetzt okay. Mal ganz einfach gesagt, diese 2 Bewegungsmuster, ob ich jetzt breit greife, eng, wie auch immer, sei mal dahingestellt.
Das heißt, ich kann Klimmzüge machen, ne?
Genau, du kannst Klimmzüge machen und du kannst zum Beispiel mit dem Gummiband oder Gewichten dann vorgebeugt, kannst du deine Ruderbewegung machen. Dann haben wir schon mal die 2 Hauptfunktionen vom Rücken abgedeckt, sage ich mal. Wir haben für die Brust- und Schulterbereich, fangen wir erstmal mit der Brust an, haben wir eine Drückbewegung. Ob ich da jetzt Liegestütz mache, Bankdrücken, wie auch immer, ist erstmal, sei mal dahingestellt. Und ich habe diese fliegende Bewegung für den kleinen Brustmuskel. Kann ich auch mit einem Widerstandsband machen, kann ich sogar mit 2 Flaschen machen, wie auch immer, je nachdem. Mit 2 Getränkeflaschen habe ich das abgedeckt. Dann habe ich für die Schulter eine Drückbewegung nach oben. Das ist ja auch für den Alltag immer extrem wichtig, ne, dass ich diese Überkopfbewegung, diese Überkopfstabilität einfach habe. Wenn ich jetzt einen schweren Gegenstand irgendwo oben aus dem Regal rausnehmen muss, wenn ich meine Kinder hochheben will, brauche ich einfach diese Stabilität oben. Dafür kann ich auch ein Widerstandsband nehmen, kann was nach oben drücken. Ich kann Flaschen nehmen, was nach oben drücken. Keine Ahnung, Bierkasten wollte ich schon sagen, aber der ist hoffentlich nicht zu Hause.
Kurzhanteln kann man ja nehmen.
Oder du drückst die Kurzhantel nach oben. Genau, und dann gibt es noch für die Schulter noch eine seitliche Bewegung, ne? Dieses Seitheben im Endeffekt. Und dann hast du den Oberkörper schon weitaus genügend abgedeckt. Und dann haben wir von den Beinen her, ist es im Endeffekt ganz einfach auf 2 Bewegungsmuster einzugrenzen. Ich habe eine Hüftbeugung und Hüftstreckung und ich habe eine Kniebeugung und Kniestreckung. Das bedeutet, Kniebeugung und Streckung ist einfach eine Kniebeuge in sämtlichen Varianten, ob ich es mit Körpergewicht mache, einbeinig, wie auch immer. Und das andere ist eine Hüftstreckung, sprich so einen Hip-Hinge, mir fällt jetzt der deutsche Begriff nicht ein, Hüftbeugung und Streckung, sprich ich mache einen Kreuzheben, Deadlift, kann ich auch mit Widerstandsband machen, kann ich einbeinig machen, um es schwieriger zu machen. Ich kann mich auf den Boden legen, Beine anwinkeln und quasi Hüfte nach oben drücken, ist auch Hüftbeugung und Streckung. Das ist quasi das andere Bewegungsmuster. Das ist mal ganz grob so jetzt die Muskelgruppen, Bewegungsmuster kombiniert mit ein paar Übungen dazu.
Jetzt will ich aber natürlich auch Bauchmuskeln. Bauchmuskeln sind doch auch super wichtig. Ne? Der Tobias hat es eingangs gesagt, man möchte im Freibad den Darm imponieren. Ich habe gehört, Bauchmuskeln wären wichtig. Die haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, oder?
Ja, also hast du im Endeffekt, jetzt je nachdem, wie du natürlich die Übung gestaltest, hast du also die Aufgabe vom Bauch oder vom Chorbereich ist ja zu stabilisieren. Wenn ich jetzt schon alleine damit rangehe, zu sagen, hey, ich mache eine freie Kniebeuge, brauche ich Stabilität im Chorbereich, spanne ich meinen Bauch automatisch an. Wenn ich irgendwas über Kopf drücke, spanne ich meinen Chor dabei an. Also ich habe passiv oder die Funktion des Bauches ist trotzdem immer erfüllt. Wenn ich da natürlich nochmal den Fokus speziell drauf legen möchte, kann man noch Ergänzungen machen. Und dann macht es aber auch in erster Instanz Sinn, alltagstaugliche Übungen zu nehmen. Sprich, ich will Stabilität, also geht er eher in Plank-Varianten. Versucht den Körper im Plank aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ne? Das heißt dann mit Shoulder-Taps zu arbeiten, dass ich da gegensteuern muss, weil das dann auch für den Alltag die nützlichen Funktionen des Bauchs sind oder des Cores. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur, okay, ich will Bauch trainieren, ich mache Sit-Ups, weil wozu brauche ich das? Ich renne nicht den ganzen Tag rum und mache ein Sit-Up, sondern ich brauche Stabilität im Bauch, dass meine Wirbelsäule geschützt ist, dass ich einen stabilen Gang habe, genau, dass ich einfach Verletzungen vorbeugen kann.
Ja, spannend. Das finde ich gerade faszinierend, weil ich habe ein paar Kurzhanteln hier und ich habe so ein Deuserband, so ein Gummiband und wir haben eine Klimmzugstange, beziehungsweise so eine Sprossenwand. Und im Prinzip ist das, was ich seit Monaten mache, bevor ich habe mir die linke Schulter ausgekugelt beim Wasserskifahren. Das bremst natürlich alles, was den Oberkörper jetzt betrifft oder so. Aber das ist super einfach umzusetzen, sage ich jetzt mal für die Leute da draußen, weil allein dieses Seitheben, ja, da nimmst du 2 5-Kilo-Hanteln und dann machst du mal 30 Mal die Arme zur Seite. Ja, da hast du beim ersten Mal ordentlich Muskelkater. Das kann man dann, glaube ich, noch als Variante nach vorne machen, Seitheben, vorne heben. Über Kopf geht ja auch mit den Hanteln. Ja, gut, Bizeps, freistehende Bizeps-Curls oder so, was haltet ihr davon?
Kann man mit reinnehmen, aber würde ich jetzt nicht als erste Empfehlung machen. Da kommt es wieder, ne, ein bisschen auf den zeitlichen Aspekt auch an. Wenn du jetzt sagst, du kannst 2 oder 3 Mal die Woche eine Stunde aufbringen, dann würde ich die Übung nicht mit reinnehmen, weil du hast es bei Rückenübungen, hast du den Bizeps passiv mit dabei, bei Drückübungen, Brustübungen hast du den Trizeps mit dabei. Dann würde ich jetzt keine Zeit dafür verschwenden, in Anführungszeichen Bizeps Curls zu machen. Ja, weil Bizeps Curls, da trainierst du nur diesen einen Muskel, nur den Bizeps. Und wenn ich jetzt eine Ruderübung mache, dann habe ich den Rücken dabei, ich habe den Bizeps dabei, also Rücken dann auch nochmal aufgeteilt in Latissimus und Trapez oben. Also da arbeite ich einfach viel effizienter. Ja, das ist auch das, warum wir sagen, wenn es funktionell und vom Bewegungsumfang her anatomisch möglich ist, dann immer eher auf Grundübungen zu setzen, als jetzt einzelne Übungen zu machen. Weil wenn ich jetzt eine Kniebeuge zum Beispiel ersetzen wollen würde durch Maschinen im Fitnessstudio, dann müsste ich wahrscheinlich 4, 5 Maschinen hernehmen, dass ich diese eine Kniebeuge ersetzt bekomme. Ja, und drum Bizeps, wenn dann, also wenn ich jetzt unbedingt einen dicken Bizeps haben möchte und ich habe genug Zeit, dann kann ich es mit reinnehmen. Aber sonst den Fokus eher auf die anderen Partien und Übungen.
Ja, super, das ist doch schon mal ein Riesenmehrwert. Also spult gerne nochmal zurück. Wir haben jetzt alle Muskelgruppen abgedeckt mit super einfachen Übungen, die man die kann man alle zu Hause machen. Ja? Also jetzt mit diesem Gummiband oder Rudergerät, das kann man irgendwo vielleicht am Türgriff nicht, aber wenn man irgendwo mal ein Gitter hat oder weiß ich nicht, irgendwie kannst du auch vorne auf der Straße an der Laterne, kannst du ja auch den Ruderzug machen. Wir hatten eine Galerietreppe, das war ganz gut, die haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt nehme ich halt diese Sprossenwand. Eine Sprossenwand kostet 200 € und kann man eigentlich fast überall, selbst in eine Rigipswand kann man die reindübeln. Oder es gibt ja auch mittlerweile überall draußen solche Fitnessparks oder so. Da kann man sich ja auch für Klimmzüge oder da kannst du dann auch dein Gummiband mitnehmen und da ein bisschen was machen. So, und dann habe ich das 3-mal die Woche 1 Stunde. Und dann, sagt ihr, ist man schon mal gut aufgestellt.
Also du machst auf jeden Fall immer nichts verkehrt. Ne? Also wie du gerade schon merkst, es gibt sehr, sehr viele Parameter, die da wichtig sind. Ne? Also das ist jetzt erstmal sehr pauschal, ja. Aber deswegen ist ja die Anamnese zum Beispiel auch wichtig, überhaupt zu verstehen, weil viele sagen, sie haben Rückenschmerzen. Ja, das deutet jetzt so ein Stück weit darauf hin, dass der Core nicht stark genug ist, dass der Po-Muskel nicht stark genug ist. So, jetzt legt man da den Wert drauf und trainiert das mehr als jetzt den Bizeps beispielsweise. Ja, kommt jetzt jemand anders und sagt, ich will 10 Kilogramm abnehmen und mit Sixpack nächste Woche am Strand liegen, der muss jetzt natürlich weniger sein Po trainieren, sondern der wird andere Sachen trainieren. Ja, also das ist immer dann die Sache von Trainingsplanung, die nicht pauschal dann immer super funktioniert. Und ja, der nächste weitere Step ist natürlich, also wenn du das schon mal machst, dann ist es schon mal gut. Ja, dann ist aber auch die Frage, und das ist mit der wichtigste Punkt, trainiere ich qualitativ hochwertig, also sind die Ausführungen korrekt, und trainiere ich auch intensiv genug? Und das ist auch immer das, woran alle scheitern. Ja,
weil, wie kann ich das sicherstellen? Wie kann ich korrekte Ausführung und die Intensität?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Sache mit der korrekten Ausführung, schau dir YouTube-Videos an, kannst du gerne machen. Viele fühlen sich dann trotzdem immer noch zu unsicher damit. Also das heißt, such dir mal jemanden, der sich da besser auskennt als du, der dich mal ein bisschen dahingehend einstellt oder betreut. Ja, das ist immer die einfachste Sache. Und wie kann ich sicherstellen, dass ich intensiv genug trainiere? Da kannst du keine YouTube-Videos oder irgendwas dazu gucken, das ist einfach Learning by Doing. Und da kann ich dir auch ganz offen sagen, das ist eine Sache, die wir immer noch lernen und die werden wir unser ganzes Leben lang lernen, weil der Körper natürlich, also man wächst ja auch mit, man wird ja auch stärker. Ja. Und das Hauptproblem ist bei Trainingsanfängern, dass sie noch nicht korrekt einschätzen können, zu was sie körperlich imstande sind. Das bedeutet, jeder, der jetzt vielleicht hier zuschaut oder den Podcast per Video sieht oder was auch immer, deine mentale Grenze ist hier unten, ja, und du kannst dir jetzt vorstellen, wenn du den Podcast nur hörst, deine körperliche Grenze ist aber wahrscheinlich doppelt so groß. Ja, also das heißt, wenn du jetzt eine Kniebeuge machst 20 Wiederholungen und sagst, boah, also ich würde keine ganze mehr hinbekommen, dann ist es in der Regel so, dass du wahrscheinlich noch 5 bis 10 schaffen würdest, ja. Und das ist das große Problem, warum viele, die anfangen zu trainieren, auch keine guten Ergebnisse haben, weil sie nicht hart genug trainieren. Du wirst Muskelkater haben, von mir aus, das ist aber kein Indiz dafür, dass dein Training intensiv oder effizient war. Und das verwechseln viele. Ja, weil dich kaputt machen, das schaffen wir in 20 Minuten oder wahrscheinlich sogar auch weniger, dass du hier kotzend am Boden liegst und morgen 5 Tage Muskelkater hast. Das ist kein Problem, aber effizient zu trainieren, dass du einen guten Muskelwachstum hast, dass du gut regenerieren kannst, ja, und dass du dich nicht kaputt machst, das ist sozusagen eine Kunst, die man erst erlernen muss. Ja, und da kommt nichts dran vorbei, dass man das machen muss. Ja, man kann es nicht sehen, man kann es nicht lesen, man muss es irgendwie fühlen, ja, leider.
Das heißt, man muss sich selber immer wieder Richtung maximaler Muskelerschöpfung pushen oder ja, wie also kann man nicht, sich das vorstellen?
Nicht immer bis zum absoluten K.O., aber man sollte lernen, diese immer näher an diese Grenze, an diese Diskrepanz zu verringern. Also immer mehr ist zu schaffen, an die körperliche Grenze zu kommen. Und man muss sich aber nicht immer drüber hinaus abschießen, sodass man vielleicht gar keine Kniebeuge mehr ausführen kann, sondern es reicht in der Regel, die Diskrepanz weiter zu verringern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, ich habe das bei Liegestützen gemacht. Ich habe gar nicht gezählt, sondern ich habe einfach gepumpt, gepumpt, gepumpt. Und wenn ich gemerkt habe, boah, ey, du kommst nicht mehr hoch oder du fängst an mit dem Rücken so irgendwie so, die Technik wird unsauber, dann hatte ich so das Gefühl, okay, ja, da bist du jetzt an der Grenze angekommen.
Ja, ja, ist auch ein Punkt, wobei das auch immer, also es wird immer ineffizienter für Muskelwachstum. Also selbst wenn du jetzt 10.000 Liegestütze am Tag machst, dann wird deine Brust nicht größer sein als jemand, der ins Fitnessstudio geht und 3-mal Bankdrücken macht. Weil am Ende ist auch der mechanische Reiz ein wichtiger Aspekt. Ja, also klar, es gibt diese Calisthenics-Leute, die dann nur im Fitnesspark ein bisschen rumtonen. Also ist auch gar nicht despektierlich gemeint. Aber die ganzen Leute auf YouTube, die das machen, die helfen da in der Regel auch nach, weil sie damit Geld verdienen. Aber es wird dir langfristig, kommt man irgendwann an eine Grenze, weil der Körper braucht immer wieder einen neuen mechanischen Reiz. Also das heißt, eine Gewichtssteigerung die Zeit in der Übung muss sich verändern. Also da gibt es noch ganz viele Kleinigkeiten, die jetzt nicht ultra wichtig sind, aber der Zuhörer sollte zumindest verstehen, dass neben dem Trainingsplan auch die Qualität und die Intensität ein wichtiger Aspekt ist.
Ja, das klang gerade so ein bisschen variieren, ne? Denn wenn ich 10.000 Mal dieselbe Übung mache, dann gewöhnt sich der Körper, der Muskel irgendwann dran und dann sollte ich mal eine Varianz reinbringen, wie du sagtest, nee, Gewicht du erhöhen. Oder?
Keine Varianz, ja genau, also Varianz im Sinne von Gewicht erhöhen, das heißt mal einen Rucksack auf den Rücken packen, mit einem Widerstandsband Push-Ups machen oder vielleicht in Kurzhantelbankdrücken übergehen und da das Gewicht leichter erhöhen. Genau.
Okay, gut. Ich glaube, wir haben jetzt für Anfänger erstmal einen ganz guten Überblick, was jetzt so das Krafttraining betrifft. Kommen wir mal zum Essen, weil da habt ihr ja auch auf eurer Webseite steht, hey, eigentlich kannst du fast so weiter futtern wie bisher, ja? Also da ist von Wein und Pizza die Rede, anstatt von Brokkoli knabbern. Wie passt das zusammen?
Also das ist dann immer also nicht ausschließlich zu sehen, ne? Also es sollte auch noch Pizza und Wein mit dabei sein, aber klar, wenn du jetzt vorher, keine Ahnung, 3-mal am Tag Süßigkeiten dir reinknallst, dann musst du natürlich was verändern, ist klar, ne? Weil dann wird es nicht funktionieren. Ich meine, da sind wir wieder beim Thema Kalorienbilanz und so weiter. Das ist schon der entscheidende Faktor und es ist auch weiterhin so, dass die Kalorienbilanz dafür entscheidend ist. Ne? Da gibt es auch genug Studien und Belege dafür. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht weiter aufdröseln, außer du willst da noch mehr Einblicke haben. Aber das Allerwichtigste auch für das Thema Ernährung ist, da sind wir wieder, wir haben das am Anfang auch schon angesprochen, Werte, die eigenen Werte zu kennen, die eigene Identität dahingehend anzupassen. Und das ist eben so ein dass es eine Lebensstilveränderung ist generell, und die fängt halt erstmal im Kopf an, die fängt mit dem Mindset an. Aber wir hatten auch schon genug Leute, oder ich verweise da immer auf das Zitat von einem Kunden von uns, er war halt immer, jetzt muss ich es nur wieder richtig zusammenbringen, sonst macht es keinen Sinn, er sagt immer, dass er der Dünne in der dicken Hülle war. Also auch wenn er schlank war, war er trotzdem irgendwie immer so der Dicke vom Mindset her, und dann ist er immer wieder rückfällig geworden. Und das ist genau die Thematik, ne? Du musst da diese Identität einer gesunden, fitten Person entwickeln und dann einfach zu schauen, was ist dafür notwendig, dass ich da hinkomme, ne? Und dich dann auch dann entsprechend deinen Werten dann auch zu verhalten, wenn dein Wert jetzt Gesundheit ist.
Wie entwickle ich denn die Identität, das klingt so einfach, aber ja, wie entwickle ich denn die Identität einer gesunden und fitten Person? Helft ihr euren Kunden dabei auch?
Ja, also ist auch, ist auch ein großer Bestandteil bei uns. Wir haben es auch jetzt, weil wir vorhin das Thema Anamnese schon mal hatten, da wird es schon mal im ersten Rahmen grob abgefragt. Und wenn wir merken, dass es da eine Baustelle ist, dann gehen wir da nochmal tiefer mit rein. Ja, das sind wichtige Dinge, einfach das zu entwickeln, da das Bewusstsein zu entwickeln, und das ist immer im Endeffekt so ein Zusammenspiel. Ich muss mir erstmal bewusst werden, was meine Identität ist, was meine Werte sind, und die Leute, die zu uns kommen. Ich meine, das ist halt auch eine wichtige Grundvoraussetzung, dass ich was verändern möchte, dass ich bereit bin, mich zu verändern. Ich kann jetzt nicht in eine Kneipe gehen, wo die jeden Tag 5 Bier trinken und dann sagen, okay, du, ich verändere jetzt dein Mindset, obwohl der gar keinen Bock drauf hat. Ne, das wird nicht funktionieren. Also so eine gewisse ein erster Wille muss schon da sein. Und dann geht es darum, da einfach noch weiter dahinter zu kommen. Und dann auch wieder im Gegenzug, wenn du diese Identität, dieses Mindset schon mal, auch wenn du selber vielleicht noch nicht von dir glaubst, aber du willst da zumindest hinkommen, dann dir einfach selber kleine Aktionen auszudenken, die das wieder beweisen, also bestärken. Dass ich sage, hey, das muss ja auch nicht sein, ich esse jetzt dann nur Hühnchen und Brokkoli, sondern ich kümmere mich jetzt halt mal darum, dass ich ein ordentliches Frühstück habe jeden Tag. Mittagessen, Abendessen, sei mal dahingestellt, und dann bringe ich da eine Routine rein, und das bekräftigt mich dann wieder in meiner Identität, ich bin jetzt eine fitte und gesunde Person. Dann gehe ich zum Sport, dann nehme ich ab. Ne, dann ist es so eine Dauerschleife, dass ich da hinkomme. Und dann kommt es auch irgendwann an den Punkt, keine Ahnung, nehmen wir mal das goldene M hier, wenn ich da regelmäßig zu Besuch bin. Ich meine, in ganz seltenen Fällen habe ich auch einfach mal Bock drauf, da so einen Burger zu essen. Aber ich habe jetzt halt nicht das Bedürfnis danach. Also da würde ich nicht mal auf die Idee kommen, da jetzt jeden dritten Tag hinzugehen und was zu essen. Und da muss man halt hinkommen dann, oder die Identität dahin entwickeln.
Okay, gucken wir mal noch ein bisschen konkreter auf Ernährung. Du hast es gerade schon gesagt. Ich sorge dafür, dass ich ein vernünftiges Frühstück habe. Was ist eurer Meinung nach ein vernünftiges Frühstück? Ich weiß, hier gibt es eine Riesenbandbreite, aber vielleicht können wir da ein bisschen Fleisch an den Knochen packen. Was ist eurer Meinung nach ein gutes Frühstück?
Ja, also wenn wir vielleicht mal ganz auf die Basics auch gehen, ist jetzt gar nicht mal nur unbedingt aufs Frühstück bezogen, ist A, mal eine Regelmäßigkeit ins Essen reinzubekommen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Zwischensnacks weglassen. Ne, das sind immer so die Klassiker, was immer mit reinkommt.
Dann okay, also drei Mahlzeiten. Ich habe drei Mahlzeiten und zwischendurch kein Genasche.
Genau, als erste Grundlage mal. Aber dass ich zumindest, wenn ich dann merke, hey, also es ist dann wieder weitgreifender, wenn ich dann merke, ich habe irgendwo Energietiefs oder komme halt mit diesen drei Mahlzeiten doch nicht klar, habe Konzentrationsprobleme, dann kann man nochmal schauen, hey, wo kann ich mir bewusst noch einen sinnvollen Zwischensnack einbauen, aber dass ich halt nicht in dieses unregelmäßige und unnötige Essen reinkommen. Das hat dann auch immer mit Thema Bewusstsein. Also nicht pauschal drei Mahlzeiten, nicht falsch verstehen, aber das ist meistens die erste Ausgangslage, wo wir sagen, hey, jetzt iss erstmal drei vernünftige Mahlzeiten am Tag. Achte darauf, dass du eine ordentliche Proteinquelle dabei hast, dass du Obst oder Gemüse dabei hast, dass du eine vernünftige Kohlenhydrate und gesunde Fette mit dabei hast.
Was sind ordentliche Proteinquellen?
Da kannst du jetzt, also es ist auch wieder, muss man wieder schauen, was dann auch verträglich ist. Ich meine, Milchprodukte sind, also was Magerquark angeht, was Kühe angeht, das ist ja immer so ein gern genommenes Frühstück. Muss man natürlich auch immer auf die Verdauung achten, ne? Thema Milchprodukte, aber gilt auch, also nicht das per se einfach zu verteufeln, weil wenn ich es gut vertrage, dann spricht auch absolut nichts dagegen. Dann gut, was die einfachsten Proteinquellen sind, ist Fisch und Fleisch aus guter Haltung und mit guter Qualität. Ne? Faktisch, damit habe ich die hochwertigste Eiweißquelle, die auch dem menschlichen Körper am ehesten entspricht. Darum ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel in der vegetarischen Ernährung bin, dann wird es nicht so gut aufgenommen, wie wenn ich jetzt eine tierische Ernährung habe. Ist faktisch einfach so.
Ja, okay, roast my breakfast. Ich habe Vollkornhaferflocken, einfach die echten Körner, die werden geschrotet. Dann gibt's Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Skyr, eine Banane und das Ganze mit Wasser aufgegossen. Wie klingt das?
So ein typisches Porridge dann am Ende.
Nee, ist dann zu trinken, ist kalt.
Als Shake dann? Porridge.
Ja, genau, als Shake.
Ah, okay. Mhm. Also spricht jetzt grundsätzlich nichts dagegen. Ne? Das ist wieder schwer, das pauschal zu beurteilen. Die Erfahrung zeigt in den letzten Jahren, und das machen wir in der Regel bei sehr, sehr vielen Kunden, morgens tatsächlich die Kohlenhydrate zu reduzieren. Also das heißt, in deinem Falle jetzt beispielsweise die Haferflocken mal komplett zu streichen, weil das dir eine höhere Flexibilität im Laufe des Tages eröffnet. Das heißt, wenn wir morgens ein Stück weit Kohlenhydrate reduzieren, reduzieren wir ja auch ein Stück weit Kalorien. So, dann haben wir mittags mehr Flexibilität, wenn du zum Beispiel im Job bist und in der Kantine essen musst, ja, hast du dort mehr Möglichkeiten und kannst dort auf die Frühs, wo sie nicht so unfassbar wichtig sind, auf die Kalorien und Kohlenhydrate zurückgreifen. Oder noch besser, und das zeigt die Erfahrung in letzter Zeit, Thema Schlaf, die Kohlenhydrate in den Abend zu verschieben. Ja, weil du dort dann die größtmögliche Flexibilität hast. Jetzt bist du beispielsweise auch Familienvater. Das heißt, wenn deine Kinder jetzt Nudeln mit Tomatensauce essen wollen, dann sitzt du abends nicht da und sagst, boah, jetzt habe ich meine ganzen Kalorien heute schon am Tag verballert, sondern du kannst sagen, ach nee, ist nicht so schlimm. Mein Frühstück ist eh relativ smart, ja. Und ich kann abends mit euch zusammen essen, mach mir vielleicht noch ein bisschen Gemüse dazu oder pack mir noch eine Proteinquelle rein, was auch immer. Und dann hast du abends nochmal eine größtmögliche Flexibilität plus, dass die Kohlenhydrate am Abend für den Schlaf, für deine Regeneration einen viel größeren Effekt haben, als wenn du sie dir morgens reinziehst. Ja, jeder kennt ja sozusagen das Mittagstief, wenn du dir mittags dann mal fette Nudeln reinhaust, ja, und in abgespeckter Form kannst du dir das morgens mit Kohlenhydraten auch ein bisschen vorstellen. Ja, also es werden da auch gewisse Botenstoffe oder Signale im Körper ausgesendet, die dir auch dann helfen, besser einzuschlafen, wenn du abends auf eine größere Menge Kohlenhydrate setzt. Und das zeigt sich auch aus der Erfahrung mit den Kunden in den letzten Jahren, weil das denen das sehr, sehr gut tut. Also nochmal ganz konkret, morgens eher auf eine größere Proteinquelle setzen, in Verbindung mit Fetten, was du ja auch schon mit Leinsamen und Chiasamen gemacht hast, was ja auch eine sehr gute Ballaststoffquelle ist, plus Obst, im besten Falle vielleicht Beeren, Tiefkühlbeeren, Banane von mir aus, aber die Haferflocken zu reduzieren, ja, wenn du darauf aus bist, generell Kalorien zu reduzieren, einen klareren Kopf zu haben und da einfach besser durch den Tag zu kommen.
Ich bin auch ein Riesenfan von Eiern und Nüssen.
Perfekt. Ja. Eier das meist underratedste Lebensmittel, finde ich. Ja.
Ja, auch da dieser Podcast wieder Ben ungeskriptet mit diesem Nico Pittelkau oder wie er heißt, der ehemalige Veganer.
Ich, ja.
Der hat ja eine Lanze für Eier gebrochen. Ja. Und das Cholesterin-Märchen ist, glaube ich, ein Cholesterin-Märchen, oder? Also zwei Eier für einen erwachsenen Mann pro Tag ist okay?
Ja, ja. Wahrscheinlich auch drei oder vier oder fünf, ja.
Okay.
Also man sollte da nur auf die Kalorien wieder aufpassen, ne? Weil Eier ist neben einer sehr hochwertigen Proteinquelle auch eine sehr hochwertige Fettquelle. Und da müssen wir natürlich bedenken, wenn wir das mal ganz kurz hier verifizieren, mit den Makronährstoffen Proteine, Kohlenhydrate und Fette, haben wir bei Fetten 9 Kalorien auf 1 Gramm und bei Proteinen und Kohlenhydraten nur 4. Bedeutet, ich könnte eine proteinhaltige Ernährung, könnte ich nahezu doppelt so viel essen, wie wenn ich eine sehr fetthaltige Ernährung hätte. Ja, das muss man natürlich immer im Einklang halten mit seinen Zielen logischerweise und dann mit den Lebensmitteln, die man zu sich nimmt. Ja.
Okay. Bevor ich zum Skyr gegriffen habe, habe ich veganes Proteinpulver genommen, ohne irgendwelche Zusätze. Das war dann Hanf, glaube ich, war mit drin, Erbsenprotein und so. Weil der Bas Kaas, der hat ja so einen Ernährungskompass geschrieben, da steht drin, dass die menschlichen Zellen durch tierisches Protein oder tierisches Eiweiß schneller altern als durch pflanzliches. Was haltet ihr davon, von so einer These?
Ist mir jetzt grundsätzlich eigentlich nichts Nachhaltiges dahingehend bekannt, muss ich ehrlich sagen. Also grundsätzlich macht es schon Sinn, das Aminosäureprofil, also Proteine sind ja am Ende Aminosäuren, so grob, also so groß wie möglich abzudecken. Ja, also das heißt, neben tierischen Proteinquellen, auch pflanzliche Proteinquellen zu nutzen. Einfach ein generell großer Mischköstler zu sein, weil die aus allen Welten die besten Aspekte zu sich nehmen können. Ja. Und mir ist dahingehend jetzt nichts bekannt. Es gibt ja auch genug Studien, die aussagen würden, dass du durch rotes Fleisch ein höheres Krebsrisiko hast. Ja, also da ist jetzt aber mal die Frage, welches rote Fleisch ist gemeint? Und in der Regel ist es halt die verarbeitete Salami aus dem Metzger nebenan, anstatt das Weideren-Steak von hier nebenan. Ja? Also ist immer so die Frage, was, was schaue ich mir jetzt an und was heißt dieses rote Fleisch am Ende wirklich? Oder was wollte er jetzt da in dem Kontext mit aussagen? Ohne das jetzt ganz genau zu wissen können, kann ich es jetzt auch nicht zu 100% verifizieren oder halt falsch darstellen, ja.
Okay, gut. Also da haben wir jetzt grob das Thema Ernährung mal angerissen. Nehmen wir an, ich bewege mich jetzt vernünftig, schlafe vernünftig, ernähre mich vernünftig. Dann kann man ja nochmal so den nächsten Schritt gehen Richtung Supplemente oder Vitalstoffe. Ich habe mal letztens irgendwo einen Beitrag gelesen, da meinte der, ja, wenn du keine 8 Stunden Schlaf pro Nacht hast und nicht 3 Liter Wasser trinkst, dann kannst du dir dein Kreatin auch in die Haare schmieren, so ungefähr. Ne? Gut, aber nehmen wir an, wir haben das jetzt alles vernünftig abgedeckt. Wo fangt ihr an mit solchen unterstützenden, ja, Vitalstoffen oder Supplementen zu arbeiten und was ist so eine Basis, die ihr anfangt zu empfehlen?
Ja, also es gibt jetzt ein paar Supplements, sage ich mal, die man schon grundlegend eigentlich empfehlen kann, weil A, jetzt eine Überdosierung relativ schwierig ist und B, es schon relativ höchstwahrscheinlich ist, dass man dann einen Mangel hat. Aber ich meine, generell beim Thema Supplements ist auch immer zu sagen, oder wichtig auch zu wissen, trotzdem, wie der Versorgungsstatus ist, weil egal welches Supplement ich nehme, wenn ich schon ausreichend damit versorgt bin, dann wird es mir diesen Mehreffekt nicht mehr bringen. Na, nehmen wir mal, keine Ahnung, Immunsystem und Zink. Wenn mein Zinkspiegel gut ist, dann bringt es mir nicht mehr, noch mehr Zink zu nehmen, um mein Immunsystem zu boosten, sondern es bringt mir nur was, wenn ich einen beschissenen Zinkspiegel habe. Weil als einfaches Beispiel. So ist es genauso mit Vitamin D3, so ist es mit Omega-3 und so weiter. Aber wenn wir jetzt, um das mal so praktisch wie möglich zu machen, so unsere No-Brainer für die Zuhörer auch. Also Kreatin ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, wenn ich aktive Muskelarbeit leiste, plus auch tatsächlich für das Kognitive. Ist auch eins der besten, untersuchtesten Supplements, die es gibt, also wo auch ein Effekt nachgewiesen wurde. Was jetzt nicht heißt, wenn ich mal 10 Gramm Kreatin nehme, dass ich dann auf einmal doppelt so lang arbeiten kann, aber es sind einfach Effekte da. Wolltest du noch was sagen?
Und das ist super günstig. Also Kreatin, ja. Nach dem, was ich jetzt so rausgefunden habe, ist Kreatin echt so ein No-Brainer. Ich habe 1 Kilo Kreatin. Das sind ungefähr 180 Tagesdosen bei 6 Gramm, die ich mir gönne. Mhm. Könnt ihr ja gerne auch mal gucken. 90 Kilo, 6 Gramm Kreatin pro Tag. Ist das okay oder nicht? Freue ich mich auf euer Feedback. Mhm. Also es ist super günstig, dieser No-Brainer. Man muss natürlich gucken, dass es auch, glaube ich, qualitativ hochwertiges Kreatin ist. Ne? Es ist so einfach weißes Pulver. Und dann gibt es dann, glaube ich, Mono... Ja. Also was würdet ihr sagen? Erwachsener Mann, 90 Kilo, kann der jeden Tag 6 Gramm Kreatin nehmen? Ist das eine sinnvolle Sache oder nicht?
Du kannst ruhig auch 9 machen, ja. Also man sagt okay. In der Regel 1 Gramm pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Ja.
Okay, wird dann morgens...
Jeden Tag, egal wann, einfach rein damit. Ja. Wie du schon sagst, ist günstig, funktioniert gut, ist das best erforschte Supplement, so sagt man. Ja. Monohydrat ist auch die einfachste Form, da braucht man auch keine Kapseln oder irgendwas. Das ist alles nur irgendeine andere Verpuffung von den ganzen Zusammensetzungen. Die sind nicht effektiver oder irgendwas, die ziehen ja nur mehr Geld aus der Tasche. Und ja, achte darauf, dass es aus Deutschland vielleicht kommt. Monohydrat, dann passt das eigentlich ganz gut. Ja, früher war es noch so, da war der Supplementmarkt oder generell der Gesundheitsmarkt noch nicht so riesig wie jetzt. Ja, also selbst wenn du jetzt wahrscheinlich aus einem anderen Land dir das Kreatin holst, dann machst du damit keinen großen Fehler, weil die alle Qualitätsstandards haben mittlerweile. Früher war es tatsächlich mal so, dass ich dann einen Eiweiß oder ein Kreatin über eBay mal gekauft habe. Da war ich, glaube ich, 15 oder sowas, da habe ich dann Kopfschmerzen davon bekommen. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Ja, also alles easy, dadurch, dass es eh so günstig ist, bei Amazon einfach was kaufen und dann fertig. Ja? Ja. Was bei anderen Supplementen, und da kommen wir jetzt bestimmt nochmal dazu, nicht der Fall ist. Also da sollte man schon nochmal genauer hinschauen.
Genau, okay. Jetzt sagte der Timo gerade, man muss erstmal messen, wo überhaupt Bedarf ist. Wie kriege ich das raus? Ich habe letztens habe ich mir mal in den Finger gepiekt und den Vitamin-D-Spiegel gemessen, weil Vitamin D haben wir ja eigentlich fast alle einen Mangel, weil wir nur noch uns in Räumen aufhalten und gerade im deutschen Winter wird kaum noch Vitamin D gebildet. Ich bin dann auf 34, was ist das, Nanogramm pro Milliliter gekommen. Das ist okay, das ist im unteren Bereich okay. Und ja, das ist ein Test, der kostet 28 Euro, den kann ich mir im Internet bestellen, piek mir in den Finger und tröpfel dann wie bei so einem Corona- oder Schwangerschaftstest das auf so eine kleine Kassette. Welche Werte würdet ihr empfehlen, dass man die mal misst und wie misst man die vernünftig?
Ja, Also es gibt relativ viele Werte natürlich. Also man kann auch so ein Blutbild hoch pimpen, sage ich mal, bis 2.500 Euro. Das ist kein Thema, je nachdem, welche Werte man dann alles haben möchte. Also es ist immer die Frage, beziehungsweise was man als erstes mal noch in Erfahrung bringen sollte, ist dann wieder, hey, welche Symptome habe ich letztendlich? Und dann wie passen die dann auch mit den Werten zusammen? Welche Werte muss ich entnehmen? Ne, da kann man schon mal grob so den Rückschluss schließen. Keine Ahnung, wenn ich einen Energiemangel habe, dann kommt halt das und das in Frage zum Beispiel. Ne, und dann ist trotzdem auch immer wichtig, das Blutbild und die Werte mit der Symptomatik der Person in Einklang zu bringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es kann nicht sein, dass Werte der bei mir in Ordnung ist, Tobi hat den gleichen Wert, hat aber ein Symptom, dann kann das für ihn trotzdem zu wenig sein, dieser Spiegel. Also das ist auch immer ganz, ganz wichtig, da noch mit einzubeziehen. Was ist jetzt natürlich, also dieses klassische große Blutbild, kleine Blutbild macht immer Sinn, was ja auch der Arzt meistens macht, aber alleine das macht weniger Sinn, weil dann kannst du vielleicht erkennen, dass, keine Ahnung, du vielleicht eine Blutarmut hast, also zu wenig Sauerstoff im Blut, dass deine Leukozyten, also dass das Immunsystem schwach ist, sowas kannst du feststellen und dann weißt du trotzdem nicht, woher es kommt. Darum ist es wichtig, da nochmal tiefer einzugehen. Da gibt es eben diverse Mineralstoffe, die man testen kann, aber auch Organe oder Organwerte, die wir dann standardmäßig auch mit reinnehmen. Sei es jetzt die Schilddrüse mit ihren Hormonwerten durchzuchecken, sei es die Bauchspeicheldrüse, was Hormonproduktion angeht, sei es Leber, sei es Niere, die wichtigsten Organe, da die Werte einfach mal durchzuchecken, um zu wissen, hey, ob alles funktioniert. Und wenn ich merke, da funktioniert irgendwas nicht richtig oder ich habe irgendwelche abnormalen Werte, dann geht es natürlich darum zu sagen, hey, woran liegt es letztendlich? Und da haben wir eben auch oft die Thematik jetzt, was dann die Medizin oder was Ärzte angeht, die sehen halt, okay, Leber passt nicht, dann gibt es jetzt halt irgendein Medikament, dass die Leber wieder ordentlich funktioniert, aber es wird nicht geschaut, hey, habe ich vielleicht noch einen anderen Mangel, wie kriege ich das wieder in Ordnung, dass ich dieses Medikament gar nicht brauche. Das haben wir jetzt selber auch schon oft festgestellt. Genau, und das ist eben wichtig, das zu überprüfen. Aber ich meine, ja, Vitamin-D-Werte machen Sinn, muss man natürlich auch wieder in den Kontext stellen mit dem Calciumwert, weil wenn du jetzt der Vitamin-D-Spiegel nicht in Ordnung ist oder zu hoch ist, dann kann ja das wieder Calcium aus den Knochen ziehen, von dem her ist da auch die Versorgung wieder wichtig. Also das hängt schon alles auch irgendwo zusammen, was da entscheidend ist. Ja.
Das ist ein super, super wichtiger und super spannender Punkt, den ich in den letzten Wochen und Monaten gelernt habe. Es gibt Vitamin D, gibt es ja isoliert. Das kriegst du für 3,50 Euro, kriegst du 100 Tabletten mit tausender Einheiten und die kannst du dir einfach so reinpfeifen. Aber, wie du gerade sagtest, wenn ich dann zu viel Vitamin D supplementiere und nicht gleichzeitig ein Vitamin K hinzuführe, dann kann es zum Vitamin K-Mangel führen, was dann ja schlecht für die Knochen ist, wegen dem Calcium. Das fand ich sehr spannend und auch irgendwie ja verrückt, dass ich in eine Apotheke gehe und die geben mir da so viel Vitamin D, wie ich möchte, ohne dass mal jemand nachfragt, hey, wie sieht's denn dann mit Vitamin K aus?
Ja. Das ist eben das, worum dann auch das Messen eben wichtig ist, weil es auch viele Supplements oder Nährstoffe gibt, die man auch überdosieren kann, ne? Oder wo es auch negative Auswirkungen hat, wenn ich zu viel davon habe. Und der Calciumstoffwechsel in Kombination mit Vitamin D ist eben ein Parameter, was das angeht. Aber da gibt's auch noch andere Thematiken, auch was B-Vitamine angeht, wenn ich da drüber schieße. Ne? Gibt's auch, ist eher so für dieses Psychische verantwortlich. Wenn ich jetzt zu viel Vitamin B6 in so einem Präparat habe, dann kann es auch zu Albträumen führen oder solche Geschichten. Dann schlafe ich wieder schlechter. Also das sind alles so Dinge. Und da ist es dann eben auch wichtig nachzumessen.
Okay, also das ist, glaube ich, ein super komplexes Thema, wo man Blutwerte vernünftig messen sollte und dann brauchst du jemanden, der das alles einordnen kann. Ihr könnt das?
Genau, also wir gehen das an, ja. Wir machen ja mit unseren Leuten dann auch, also wie wir schon gesagt haben, ich meine, von dem Zeitpunkt her, wann wir da eingreifen, ist es immer relativ unterschiedlich, aber grundlegend ist es schon so, wenn man das wie eine Pyramide sieht, sind Supplements und diese Thematik relativ weit oben und wir schauen, dass erstmal die Basis passt, weil, wie du auch schon gesagt hast, ne, es bringt jetzt nichts da, die perfekten Supplements zu nehmen, wenn du es nicht mal schaffst, 3 vernünftige Mahlzeiten am Tag einzunehmen. Ne, darum stellen wir erstmal die Basis her und ich meine, es kommen jetzt auch Kunden zu uns, die ein massives Energieproblem haben, wo wir dann auch merken, okay, hey, da müssen wir jetzt direkt mal ins Blut schauen, weil da stimmt irgendwas nicht. Naja, also wo wir dann wirklich auf krasse Symptome haben, wo es jetzt nicht nur darum geht, abnehmen, ein bisschen mehr Energie zu haben. Da gehen wir dann schon früher auch rein mit der Blutbildthematik. Aber ansonsten ist es eigentlich immer, wenn wir die Basis geschaffen haben, immer eine Empfehlung, da mal drauf zu schauen. Weil auch wenn ich es jetzt noch nicht merke, der Körper verzeiht relativ viel, der steckt relativ viel weg, auch so einen Mangel über Jahre teilweise. Aber dann entwickelt sich halt doch mal irgendwas daraus. Und drum, ne, würde ich jedem empfehlen, ob das jetzt über uns ist oder über irgendjemand anderen, da mal regelmäßig eine Blutanalyse zu machen, diese Werte zu checken, um zu schauen, ob ich irgendwo einen Mangel habe und das noch rechtzeitig ausgleichen kann, bevor daraus irgendwas entsteht.
Da kommen wir auch nochmal zu dem Punkt zurück, den du am Anfang gesagt hast, den Post, den ich letztens gemacht hatte. Ja, also mit den Ärzte können nicht das und Trainer können nicht das. Ja, also das heißt, man muss da fungieren der Timo und auch der Steffen aus unserem Team da wie eine Art Dolmetscher, ja, um das sozusagen wirklich in Einklang zu bringen. Und deswegen macht ja dieses Ganzheitliche am Ende auch nur Sinn, ja.
Ja, okay. Zum Ende des Ernährungsthemas. Ihr bietet noch andere spannende Sachen an, die ich gleich noch anschneiden möchte. Aber wir sind noch bei der Ernährung. Es gibt ja alle möglichen Ernährungstrends. Was haltet ihr von Intervallfasten? Mal 72-Stunden-Fasten? Diese ganzen Keto, Paleo, sonst was Diäten. Was haltet ihr davon?
Ich sage jetzt einfach mal nichts. Ich sag mal so, für jemanden, der das ausprobieren möchte und der sagt, für ihn funktioniert das super, ist das eine schöne Sache. In der Regel sind das, sag ich mal, alles einfach nur Diätformen, also Ernährungsformen. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass das eine besser als das andere ist. Und es sind sozusagen Verspitzungen, sag ich mal, also so Übertreibungen direkt in eine Sache rein. Ja, wie ich vorhin schon sagte, und das ist auch nachgewiesenermaßen so, die beste Variante, sich zu ernähren, ist einfach ein Mischköstler zu sein. Sich aus jedem Aspekt die besten Sachen herauszusuchen. Und da ist jetzt weder der Veganer besser, da ist jetzt weder der Vegetarier besser, der Flexitarier, was auch immer, sondern derjenige, der eigentlich aus jeder Welt sich das Beste zurecht zusammenbastelt. Ja. Intervallfasten kommen auch sehr, sehr viele zu uns, die das schon mal gemacht haben. In der Regel funktioniert es für die Leute nicht gut, weil sie dadurch noch mehr Heißhunger haben. Ja, also dadurch, dass sie ja zu einer gewissen Zeit auf Essen verzichten, haben sie dann gefühlt einen viel größeren Zeitraum, sich noch mehr reinzuschaufeln. Ja, also für viele funktioniert es einfach nicht gut, ist aber eine sehr einfache Sache umzusetzen. Und deswegen machen es auch immer sehr, sehr viele, um dann zu merken, dass es halt völlig nach hinten losgeht. Ja.
Was ist denn mit der Autophagie? Also, dass die Zellen irgendwie nach 15, 16 Stunden mal anfangen, oder die Mitochondrien über Autophagie sich selber zu reinigen. Das kriege ich ja durch dieses Intervallfasten oder mal so durch so ein 72-Stunden-Fasten.
Genau, dazu wollte ich jetzt dann kommen. Also, dass das gesundheitlich vielleicht jetzt nicht die schlechteste Idee ist, das ist wohl so. Das kann man dann vielleicht einmal im Jahr machen. Fastet man gerne mal 3 Tage. Aber die Frage ist ja auch immer, wie gut ist das für dich umsetzbar? Also für jemanden wie dich, der ein Business hat, 4 Kinder, Familie hat, dann musst du dir 3 Tage dich in ein Kloster einsperren, damit das überhaupt machbar ist. Weil jetzt zieh du mal 3 Tage ohne Essen durch und deine 4 Kinder tanzen dir auf dem Kopf rum.
Also ich will das als Experiment. Sehen, ich habe das in meinem Kopf als Experiment. Ich will 72 Stunden fasten. Ich habe viel Erfahrung mit Intervallfasten und ich kenne das, nichts zu essen, wenn man selber am Herd steht. Also okay, aber du sagst, das ist halt die Herausforderung, dein Umfeld. Und ich weiß auch, das gibt einen Energiemangel. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Freitag, Samstag, Sonntag das Ganze machen, damit ich mich auf meine Arbeit anders konzentrieren kann oder so. Aber nehmen wir an, das haut hin, dann...
Also es ist wohl, ich habe es selber noch nicht gemacht. Es ist wohl jetzt nicht so verkehrt. Aus gesundheitlichem Aspekt kann man das wohl mal machen. Aber was ja viele vergessen ist, wenn ich meine letzte Mahlzeit um 18.30 Uhr zu mir oder um 19 Uhr zu mir nehme und mein Frühstück erst um 8 Uhr einnehme, dann sind das auch fast 10 Stunden. Fastenfenster, wo ich nichts esse. Ja, also die Frage ist immer, was bringt es, also was ist, jedes Jahr hat auch ein Nein und umgekehrt, ja, also von daher schwierig. Also, wie gesagt, ich halte davon relativ wenig, weil die Leute das immer sehr in eine bestimmte Sache reinzwängt und sie es in der Regel nicht gut und nicht lange durchhalten können. Ja, genauso wie Keto, das ist eine sehr, sehr hohe Einschränkung. Da wirklich das durchzuhalten, also ketogen ist eh super krass, die wenigsten schaffen es überhaupt wirklich in die ketogene Phase überhaupt reinzukommen oder dann dieses Intervallfasten lange durchzuziehen, also von daher, ja, also wer es macht und für gut befindet, do it, aber in der Regel jetzt nicht der beste Weg, finde ich.
Ich glaube, das okay. Sind auch immer ganz kurz noch nur immer beim Punkt, das ist halt schwierig, das zu pauschalisieren. Das wird, ist und wird im Ernährungsbereich immer so sein. Ist auch teilweise jetzt, wenn man es mit Studien oder, ne, da, also bei der Ernährung und was Studien und Ernährung angeht, das ist das klassische Fall, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Weil Ernährung so einen, oder auch die Studien, die damit aufgebaut werden, so extrem subjektiv sind, dass es halt schwierig ist, da jetzt einen klaren Weg zu finden. Wenn ich sage, hey, ich will beweisen, dass vegane Ernährung gesund ist, dann kriege ich Studien dafür, die das beweisen. Wenn ich sage, ich will beweisen, dass Fleisch gesünder ist, dann kriege ich das auch hin. Na, das ist immer das. Und darum ist es auch jetzt mit dem Fasten, was du nochmal angesprochen hast, und Autophagie und so weiter. Zellerneuerung kann aus dem Aspekt Sinn machen. Es kann vielleicht auch aus dem Thema der Energiegewinnung auch mal Sinn machen, mal Fastenzeiten einzubauen. Ne? Da haben wir jetzt auch bei unseren letzten TNT-Days, habe ich da mal einen größeren Vortrag dazu gehalten, was die Fettverbrennung angeht oder die Energiegewinnung des Körpers generell. Ich habe einmal über Kohlenhydrate, einmal über Fette, die Fettverbrennung, um da den Körper mal wieder mehr in diese Fettverbrennung zu bekommen, also Fettoxidation, das heißt nicht Körperfettverbrennung, sondern dass Fett als Energiequelle hergenommen wird. Da kann es schon auch mal Sinn machen, solche Fastenfenster einzubauen. Wenn ich jetzt sage, ich will intermittierendes Fasten oder mal so einen Heilfasten machen, nur um abzunehmen, dann ist es wieder nicht sinnvoll. Darum ist halt immer ne, die was ist die Ausgangslage und klar, dann auch für sich die klare Intention zu finden, warum mache ich das Ganze? Was will ich damit jetzt bezwecken?
Okay. Ich schlage nochmal jetzt die Riesenbrücke ganz am Anfang. Da haben wir die Frage aufgeworfen, wie schafft ihr es, Leitplanken einzuziehen, dass die Menschen, eure Kunden, auch nach der intensiven 12-wöchigen Betreuungsphase am Ball bleiben? Was sind da eure Maßnahmen?
Naja, jetzt aus jedem Bereich, den wir gerade durchgesprochen haben, ihnen mal so einen strategischen Fahrplan einfach zu geben. Also das heißt, dir zu sagen, Peter, pass auf, du isst jetzt 3 Mahlzeiten, ja, das klappt für dich gut, probier es aus. Frühstück, Mittag, Abendessen sieht so und so aus und du versuchst es jetzt mal so umzusetzen. Und wenn du woanders hingehst, dann ist das für dich, also du musst dir vorstellen, es ist wie eine Simulation, wo du jedes Mal begleitet und beobachtet wirst und immer wieder ein Feedback bekommst. Und so erlernst du ja ein Grundsatzverständnis von Ernährung, Training, Erholung, von dem kompletten Lifestyle, ja, wo du weißt, okay, das scheint jetzt mir nicht so gut zu tun und das scheint mir gut zu tun. Ja, Bewusstsein, was sagt dein Körper dir, ja, wie fühlst du dich? Fühlst du dich jetzt dadurch energiegeladener oder schlechter? Ja, also generell auf die ganzen Sachen überhaupt mal zu hören und dann besser einschätzen zu können, welche Sachen sind denn für mich wichtig, also worauf sollte ich achten. Ja. Und das bildet dann auch einfach die Zeit. Ja. Und ich sage es auch immer wieder, dass du mal krank wirst in unserer Betreuungsphase oder dass du Hochzeiten hast, Urlaube, ist das Beste, was dir passieren kann, weil dann lernst du direkt, wie du damit umgehen kannst. Wenn du jetzt in dem Reagenzglas sitzen würdest, 3 Monate, dann bräuchtest du uns vielleicht 2 Wochen, weil dann läuft dir alles perfekt. Ja. Aber im Endeffekt ist es eigentlich ein Situationendurchleben und immer wieder ein Feedback zu bekommen, also sehr, sehr viele Feedbackschleifen zu erhalten, um dann ein Grundverständnis zu bekommen, was tut mir gut und was nicht. Ja, beispielsweise in der Ernährung, um da mal ein konkretes Beispiel zu machen, ist es, dass wir nicht darauf Wert legen, dir zu sagen, was sind gute und schlechte Lebensmittel, sondern ein Ampelsystem zu entwickeln. Ja, also grün sind Sachen, die sollten jeden Tag in deiner Auswahl vorkommen. Gelbe Lebensmittel sind die, einmal am Tag ist okay, wenn es mehr vorkommt, dann ist es schon nicht so vorteilhaft. Rote Lebensmittel sind eher Genussmittel, also ne, sind Sachen, die du genießen möchtest und die in deinem Alltag theoretisch nichts zu suchen haben.
Okay, das heißt, ich kriege eine Liste von euch. Ne? Da sind dann
die arbeiten wir so ein Stück weit, ja. Also und dann kannst du auch wieder anhand von dieser Liste, wo du da mal zum Beispiel in der Maßnahme speziell deinen Kühlschrank mal selber versuchst, in dieses Ampelsystem zu packen, dann reflektieren wir das gemeinsam und schon verstehst du, ach, alle grünen Lebensmittel sind zu 99% wahrscheinlich unverarbeitet. Okay, jetzt gehst du das nächste Mal einkaufen und sagst, okay, umso mehr grüne Lebensmittel ich haben möchte, dann sollte ich mehr unverarbeitete Lebensmittel kaufen, weil dann tut mir das im Alltag eher gut. Ja? Und das ist das Spannende, dann brauchst du nicht mal Kalorien zählen, um das zu schaffen und langfristig abzunehmen und dich besser zu fühlen. Ja. Und das ist sozusagen das, wie wir das als Leitplanken beschreiben, ja.
Okay. Und beim Sport, dass ich dann auch regelmäßig den Hintern hochkriege und dann nehmen wir an, jetzt nochmal das Beispiel zu Hause, dann hier meine Überkopfübung und ziehe und so. Was habt ihr da, um die Leute am Ball zu halten?
Das ist halt das Thema Identität. Ja, also du musst dir das vorstellen, am Anfang ist ein Veränderungsprozess natürlich mehr Arbeit und Aufwand. Also den Schmerz wird man immer haben. Du musst dir das aber so vorstellen, dass dadurch, dass du bei uns in der Betreuung bist, also dass dich jemand pusht und committet, was vielen ja auch hilft, besser umzusetzen, das ist ja auch mit Studien bewiesen sozusagen, dass wenn du beobachtet wirst, dann wirst du immer mehr geben oder dich mehr anstrengen als alleine. So, jetzt stell dir dieses Bild vor, du kommst zu uns und wir schieben dich über diesen Berg gemeinsam. Und danach ist es für dich so normal, dass es sozusagen so ist in dem Bild, als würde eine Lawine losgetreten werden und es läuft komplett von alleine. Ja, und das ist das Thema Identität. Weil wenn jemand ein sportlicher Mensch ist, der sich gerne bewegt, Bock hat auf ein gutes Leben, keinen Bock mehr hat auf Rückenschmerzen, der wird mindestens zweimal die Woche mit Sicherheit irgendeinen Sport machen und Krafttraining machen. Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die es schwerer haben, da reinzukommen, die es nicht gewohnt sind, Sport zu machen. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die es auch von früher gewohnt sind und bei denen geht es auch wieder sehr, sehr schnell. Ja. Also diese Identität dann auch wieder zu bauen, sage ich jetzt mal.
Es erinnert mich ein bisschen an das, was du am Anfang gesagt hast, dass Routinen irgendwann zur Gewohnheit werden.
Ja.
Und dann hat man es drin.
Das ist genau das Ziel, ja. Und das ist genau der große Unterschied zwischen ich mache eine 4-Wochen-Diät und ich verändere mein Denken über die Sachen. Ja. Ich sehe Sport nicht mehr als eine Qual an. Ich verlasse mich nicht auf meine Motivation sozusagen, ja, sondern ich habe ein System und weiß, wie ich das mache, dann funktioniert das und wenn ich nach Hause komme, dann fühle ich mich besser. Und das ist immer wieder diese Feedback-Schleife, die du dir selber immer wieder gibst, sozusagen. Ja. Also auch sehr, sehr viele mentale Arbeit, wie du schon merkst. Ja, es ist nicht nur, Peter, isst mal morgens mehr Skier, damit fängt's an, sondern es ist am Ende tatsächlich dann immer wieder dieses, ach, ich esse Skier und ich habe kein Mittagstief mehr, ist ja krass, dann esse ich ja morgen wieder Skier, logisch. Ja. Und genau so baut sich das dann weiter auf.
Ja, ihr habt noch andere spannende Sachen im Repertoire, wo du gerade viel über diese Geisteshaltung gesprochen hast. Da gibt's das Thema Resilienz bei euch und ich glaube, das ist mit dem Thema Breathwork gekoppelt. Was ist Breathwork und wie hilft das bei Resilienz und was bietet ihr an?
Also Resilienz ist ja eigentlich nur der Punkt, positive wie negative Ereignisse besser zu managen, sage ich jetzt mal. Also das heißt, wenn du ein Neugeborenes zu Hause hast, ja, und das schreit den ganzen Tag oder du schläfst deswegen schlechter, dass du am nächsten Morgen nicht aufstehst und fühlst dich wie der 80-jährige Opa, ja, weil du körperlich eher fitter bist, ja, weil dein körperlicher Zustand anderer ist. Oder der Stress durch deine Arbeit sorgt jetzt nicht mehr dafür, dass du abends zu Hause sitzt und im Kopf völlig Banane bist. Ja, also das sind jetzt mal Beispiele dazu. Also das ist Resilienz eben auf gute sowie auf schlechte Situationen, sage ich mal, gelassener reagieren zu können. Ja, und das erlernt man dann eben dadurch, weil der Körper widerstandsfähiger ist, ja, weil deine Gedanken, dein Geist widerstandsfähiger ist. Und das erreichst du natürlich durch eine bessere Ernährung, mehr Training, mehr Sport, mehr Entspannung, besserer Schlaf am Ende. Ja. Breathwork war jetzt mal ein gewisser Teil von dem Ganzen, den wir jetzt gar nicht mehr so krass umsetzen tatsächlich, aber Meditation im Allgemeinen hat da ja einen riesigen, riesigen Effekt dazu. Und das ist wieder gesunder Egoismus. Ich muss mir die Zeit dafür nehmen, mich 5 oder 10 Minuten hinzusetzen, mal in die Ruhe zu gehen, um danach wieder gelassener zu sein, sage ich jetzt mal. Ja.
Ja. Okay, also Meditation auch von euch durchaus eine Empfehlung.
Ja, also zur Stressreduzierung, ja, zum Aufbau von Resilienz, also ganz klar, ja.
Ja, okay. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr denkt, dass dieser Podcast euch etwas gebracht hat, wenn du dadurch einen Mehrwert mitnehmen konntest zum Thema Fitness, Ernährung und deine persönliche Gesundheit, dann mach jetzt mal kurz auf Pause und lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du das kommentieren möchtest, freue ich mich darüber. Und ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast an irgendjemanden weiterleitest, von dem du denkst, dass er diesem Menschen weiterhilft. Jetzt noch zu meinen Gästen. Zu TNT Fitness and Nutrition. Wo kann man euch finden, wenn man euch finden möchte?
Am einfachsten über die Website tntfitness.de. Ja, das kannst du ja bestimmt auch in den Shownotes verlinken.
Es kommt alles in die Shownotes, ja.
Ja, genau. Dann hast du ja am Anfang schon angesprochen, mich findet man sehr aktiv über LinkedIn. Ja, einfach Tobias Röske eingeben. Da teile ich eigentlich nahezu täglich dann wirklich einen Mehrwert dazu. Kundenergebnisse, spezielle Fälle, ja, wie du es vorhin schon beschrieben hast. Was bedeutet es jetzt wirklich, dass der Arzt dir nicht genau helfen kann bei deinen Blutwerten, ne? Also den Dolmetscher, oder was heißt es, dass der Trainer halt vielleicht dein Training gut managen kann, aber nicht den Rest? Also wie kann man das in Verbindung bringen? Oder was ist eine gute Proteinquelle? Ja, solche Posts gibt es auch immer wieder, also das kann man ja sehr gerne folgen. Wir hatten auch mal einen eigenen Podcast, den betreuen wir aber nicht mehr aktiv, der TNT Fitcast, aber die Folgen gibt es noch mit sehr, sehr viel Mehrwert. Ansonsten Instagram tntfitness.de. Ja.
Okay, wunderbar. Packe ich alles in die Shownotes. Und jetzt noch eine Abschlussfrage. Es gibt ein Buch, stellt euch vor, es gibt ein Buch auf dieser Welt. Dieses Buch liegt in jedem Haushalt, muss jeder lesen. Und ihr dürft für dieses Buch den ersten Satz schreiben, habt aber keinen Stift. Woher bekommt ihr den Stift?
Woher wir jetzt den Stift bekommen? Das ist eine gute Frage, ja. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass wir einen Satz reinschreiben sollen. Welcher Satz das wäre? Wo, also in welchem Szenario sind wir jetzt gerade? In der Buchhandlung oder wo sind wir gerade?
Wir sind lediglich in einem Szenario, wo ich einmal einen irritierenden Gedanken reinschmeißen wollte, weil du hast absolut recht. Jeder interessiert sich dafür, welchen Satz ihr da reinschreibt. Ja. Und den wollen wir jetzt hören. Der okay. Eine Satz, der erste Satz im Buch, das alle lesen müssen.
Okay, ich würde sagen, einfach aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, mutiger zu sein, sich mehr zu trauen, mehr zuzutrauen.
Okay, also Tobias Röske.
Der Satz wäre, trau dir mehr zu, ja.
Okay, Timo, und dein Satz ist?
Ja, ich habe auch was ich am meisten gelernt habe, ist, also wo ich auch eine riesige Entwicklung hingelegt habe, ist mehr Risiken einzugehen und dann immer einfach darauf zu hoffen, wenn mal was beschissen läuft oder was in die Hose geht, dass es irgendwann sich immer rausstellen wird, dass es doch für irgendwas gut war. Und das gibt mir selber, also wenn ich dann in der beschissenen Situation darüber nachdenke, relativ viel Sicherheit dann, es trotzdem mal zu probieren. Ja.
Okay, schlägt ein bisschen in die gleiche Kerbe, ne? Mehr Mut, mehr Risiko.
Ja.
Okay.
Mehr Wagen, ja.
Ja. Wunderbar, ich danke euch. Bei mir zu Gast waren Tobias Röske und Timo Striffler von TNT Fitness Nutrition. Nee, von TNT Fitness and Nutrition. Und ich hoffe, ihr konntet jede Menge mitnehmen, wenn es darum geht, dass ihr demnächst fitter und gesünder durchs Leben geht. Wie gesagt, wenn ihr das eine gute Folge fandet, 5 Sterne dalassen, kommentieren, weiterleiten. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen.